Gudi, ihr Bob und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bombay-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi. Cowboy, 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 Cowboy,
Cowboy, Cowboy, Cowboy, Cowboy, Cowboy. Abonniert den Kanal, abonniert.
Tobi?
Ja?
Wir laufen wieder.
Endlich.
Endlich?
Ja.
Wie geht's dir?
Auch heute bin ich gut drauf. Bist Sonne gut scheint. Das Wetter ist angenehm.
Biergarten ist offen.
Biergarten ist offen.
Super.
Alles cool.
Sonst auch alles
entspannt.
Gut?
Entspannt. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich würde mal sagen, ja, prinzipiell ja.
Okay.
Ich freue mich auf unseren heutigen Gast.
Ja, ich auch. Aber hallo.
Ja. Magst du was sagen?
Soll ich ihn vorstellen?
Ja.
Soll ich?
Ja.
So. Ali Neander ist hier.
Moin.
Moin.
Masche.
Kann man auch sagen. Ich versuche immer, was echt schwer wird heute, tatsächlich, aber ich versuche immer so ein bisschen, die Gäste, die hier sind, so ein bisschen vorzustellen mit dem, was wir über die Gäste wissen. Das ist so der Plan. Wir kennen dich eigentlich hauptsächlich natürlich über deine Gitarristenkünste beim Moses in der Band.
Mhm.
Aber, da werden wir bestimmt auch mal drauf zu sprechen kommen, natürlich Urgestein, kann man sagen.
Ja, ja.
Ja, Rodger Monotones.
Ich habe ein Leben vor meinem Leben und noch ein Leben danach.
Genau. Also, genau. So, definitiv. Und ja, sag doch mal selber, was. Genau, du hast dein Leben davor, danach und wieder danach.
Das ist das Interessante auch. Das ist super. Also ich meine, wir feiern ja mit Monotones nächstes Jahr 45 Jahre. Ne? Also ist schon ein bisschen erschreckend. Aber mit Moses sitzt auch schon über 25 Jahre. Also
ist lang, ne?
Ja. Und insofern.
Aber du warst auch mal, warst du nicht auch mal in der Gibson Band oder bist du?
Ich habe dann mal ausgeholfen.
Okay.
Ja, ich habe natürlich, wenn du in Frankfurt bist, du irgendwo bist du immer. Ja. Tauchst du irgendwo auf, ja. Auf so einem Kinker oder Anfang der 90er im Cookies zum Beispiel, gab es so eine Hausband, die ist Club Supreme Band. Das war so in diesen Acid Jazz Zeiten.
Im Cookies gab es eine Band?
Ja, das war super.
Echt?
Das war immer dienstags.
Okay.
Und die spielte, ja, ich erzähl vom Krieg. Ja,
super, dafür bist du hier.
Da gab es immer dienstags so einen Clubabend, der hieß Club Supreme, und das war so ein bisschen so ein Acid Jazz, das war ja da angesagt Anfang der 90er.
Ja.
Und dann gab es einmal im Monat halt spielte die Band. Und die spielte so über die Clubanlage. Und die hat teilweise so, ist auf den DJ eingestiegen, der DJ auf die Band. Das war sehr club-orientiert.
Okay.
Und das war eine super Band. Die spielten auch eigene Stücke, und dann waren Sängerin aus London, die Linda Carrier, die später dann auch bei 3P war.
Ja? Stimmt, genau.
Und die habe ich da kennengelernt. Ah. Das war Anfang der 90er Jahre. Und da haben wir im Vorprogramm von Jamiroquai gespielt und so weiter. Das war schon auch lustig in der Butch Cup. Sehr schräg.
Aber ich wollte gerade sagen, also die Bühne im Cookies,
ja.
Also falls Zuhörerinnen und Zuhörer das Cookies kennen oder kennenlernen wollen, wobei heute sieht es anders aus. Aber
ich weiß nicht, ist das überhaupt noch offen?
Also natürlich.
Das ist auch so eine Konstante.
Das ist eine Konstante.
Wer betreibt das?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ja. Ich gehe manchmal da vorbei und denke so,
ist es nur offen, ja.
Da haben die da unten was gemacht? Ist das verändert?
Ich kenne es tatsächlich nicht mehr.
Wie es neu ist jetzt, meinst
du? Das Neue ist auch schon neu. Jetzt ein Jahrzehnt locker
her. Ja, oder so. Klar. Also, wir reden hier von geologischen Zeitläufen. Ja, genau. Sedimente setzen sich ab.
Nee, also es ist tatsächlich irgendwann mal umgebaut worden.
Ja.
Und aber ich weiß noch, wie es für mich damals war. Und die Bühne war nicht groß, ne?
Nee, das war auch. Aber das war der einzige Ort, wo es gute Luft gab, weil da die Lüftung. Also auf der Bühne war die Luft am besten.
Ach so.
Und die.
Aber die war nicht hoch, ne?
Also das war so. Ja, aber das ist am Ende nicht ganz unwichtig, weil die Konzerte beginnen um 1 Uhr morgens. Das heißt, der Club ist eigentlich schon 2-3 Stunden
alt.
Alt, ne? So. Gott sei Dank durfte man da noch rauchen. Da hast du halt diese ganze Scheiße nicht gerochen.
Ja, ja.
Und die Gigs waren auch nicht so fürchterlich lang, aber es war super interessant. Das war Es war also, das war, weil es ein schönes Konzept war. Weil so ein Club, es war nicht so sehr ein Konzert, ja, sondern mehr so ein Clubabend, wo dann auch mal eine Band gespielt hat. Ja.
Und wie viele Leute waren dann auf der Bühne? Weil wie gesagt, ich hatte es auch
9 bestimmt.
Echt?
Ja, ja, ja. Da war Keyboard, Saxophon, Bass, Schlagzeug, Percussion, Gitarre, Sängerin, also MC, Sänger, ja, der Mikey und dann immer noch so Gastrapper und so. Also das war es voll.
Nee, weil ich überlege auch, weil das. Wo waren die Bühne da? Neben der Bar?
Ja, das Ding ist, wenn wir da waren, waren halt keine Bands dort. Das heißt, hin und wieder haben wir auch, weil wir wilde Tänzer sind, auch auf der Bühne gestanden, getanzt
quasi. Ja, ja, ja.
Aber die war doch hinten in der Bar.
Du kommst nicht einfach hinter
der Bar. Ja, genau, genau. Ja, genau. Ja, ja.
Genau. Ja. Die war klein, ja.
Weil das ist für und mich so auch komplett neu. Und so
eine Riesenspiegelwand hinten noch, ne?
Ja, ja, ja.
Das genau. War, genau, ja, ja, das war damals so, ja.
Und dann waren es ja auch jetzt, noch 18 auf der Bühne mit der Spiegelwand.
Ja. Ne? Jetzt ist da, glaube ich, das DJ-Pult.
Ah, alles klar.
Also da, wo früher
die... Aber das war früher dann diese Säule.
Ich bin zugegebenermaßen, bin ich seit der Zeit nicht mehr da gewesen. Also aber wie gesagt, es ist so, diese verschiedenen geologischen Schichten halt.
Ja,
gibt's
genau.
Das und dann kommt halt dann irgendwann 3P, also ab 96 so, 95,
96. Ja.
Ja, nur mal kurz zum Cookies, weil ne, also für uns, und das ist jetzt auch schon, sag ich mal, so 20 Jahre,
ja,
ist der Dienstag eigentlich so dieser Hip-Hop-Abend, ne?
Ja, ja. Das
im ist, Cookies, ja, genau.
Ja, ja. Aber das Cookies war damals... Da war ja, gab's ja auch schon viel Hip-Hop, aber das Cookies war jetzt, am Wochenende war halt so klassische Frankfurt-Wochenende-Gebolze. aber der Dienstag war so ein, ja, wie gesagt, das war ein gemischtes Publikum, fand ich ganz gut. Mhm. Also auch so altersmäßig gemischt.
Ja.
Und das war so ein bisschen halt diese Rare Grooves, Acid Jazz, so diese Sachen. Das strahlt ja dann auch auf ein bisschen ältere Leute. Also ältere Leute heißt ja in Frankfurt 25 oder so hieß ja, oder im Omen war das ja immer, kommen die jetzt schon zum Sterben hierher, wenn du mit 25 da reingegangen bist. Ja, also auf jeden Fall ist ja ein bisschen gemischteres Publikum.
Ja, also deshalb, ich zumindest gehe heute nicht mehr weg, weil es auch schon Jahre her ist, wo man dann mal so im Club war und dann hat man sich dann halt auch schon mit, ja gut, Ende 30 war man dann schon Opa.
Ja, ja, natürlich.
Also
auch am Wochenende ist es, das ist völlig off limits. Also ich war jetzt letztens in diesem Nachfolgeladen vom Kinka.
Ja.
Da der neue Laden da vom Adi. Und ja, das war sehr so älteres Publikum, aber das war, weil da die Fest gespielt hat, die haben halt so, aber sie sagten auch am Wochenende wäre das Publikum relativ jung.
Ja,
ne? Genau. Da kämen es normale Wochen ins Publikum. Und unter der Woche sind da, aber dann, weil der auch so konzipiert ist, sind ein bisschen eher, also ältere in Anführungsstrichen,
ja,
also Ü 30.
Ich habe auch, glaube ich, also wir hatten ja auch schon den einen oder anderen DJ hier bei uns als Gast und unter anderem den Jelen auch. Ja. Und der hat mal einen Post gemacht auf Instagram und das war dann 9 Uhr morgens, Cookies, ich habe Feierabend.
Ja, ja.
Ja, so. Das, also ist immer noch so wie früher.
Ja, das ist ja der Laden immer noch so hält irgendwie, aber das war schon immer so eine Festung.
Ja.
Aber ich habe keine Ahnung, wem das gehört, ob das noch dem alten Besitzer gehört oder ob der das irgendwann mal verkauft hat, keine Ahnung, oder wer dafür. Das ist halt, ist mir völlig undurchsichtig. Also ja, keine Ahnung, andere Welt.
Ja. Also.
Aber 9 Uhr morgens, das klingt schon
sportlich.
Recht relativ. Früher war ja dieser, wie hieß der, Blaues Wasser, der mal abgebrannt ist, da im Hafen, der Laden.
Genau.
Das war ja mal, ist jetzt nicht mehr, aber das war mal so ein After-Hours-Laden. Also der machte erst um 6 Uhr morgens auf.
Robert Johnson, ja.
Nicht Robert Johnson. Nee, Blaues Wasser, das ist im Frankfurter Industriehafen.
Genau.
Ach, dahin. Ich verwechsel das immer.
Nee,
das war auch. Das ist ein Offenbach.
Ja, aber wie, ist da nicht auch irgendwie unten was anderes drin, wo früher das MTV drin war? Haben die da nicht was mit Garten? Und
nein, das MTV war...
Das Offenbach.
Das war Offenbach drüben, andere Seite, und da war das Robert Johnson.
Oder oben, ja, aber das Robert Johnson war ja oben und unten war es MTV.
Ja.
Und ich meine, da ist jetzt irgendwas drin, auch mit Essen und so weiter. Ich hatte gedacht, das wäre dort, aber
nee, vielleicht weiß ich nicht.
Blaues Wasser ist
rechts ist Hafen 2 halt davon. Also das ist aber Offenbach. Okay. Ich meinte jetzt eben in Frankfurt im Hafen.
Genau, Blaues Wasser ist gegenüber gewesen.
Ich war sehr eingefahren.
Ja, die haben das, ist gerade renoviert worden. Ich bin da letztens vorbeigefahren. Ah, ja. Also, keine Ahnung. Also, es ist schon wohl ja irgendeine Art Beach-Club-Betrieb da.
Okay.
So, weil das ja am Wasser ist ja schön.
Definitiv. Aber lass uns doch mal eine kleine Zeitreise jetzt machen.
Okay.
So. Mal abgesehen von, also Rodger Monotones ist vielleicht den einigen oder den einen oder anderen Hörerinnen und Hörern nicht so der Begriff.
Euren Eltern vielleicht noch zugetragen. Naja, komm,
da habe ich sogar noch eine Geschichte
dazu. Wir sind ja auch schon etwas älter. Betonen wir auch oft und sehr gerne. Ist uns definitiv ein Begriff, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Stationen bei dir, ne?
Ja, also ich habe mich da natürlich irgendwann mal dann auch so in dieser allgemeinen Szene rumgetrieben und habe da mit irgendwelchen, zum Beispiel mit dem Edo Zanki, so einem Sänger aus Karlsruhe, lange 10 Jahre zusammengespielt.
Ja.
Und ach, das ufert dann alles aus, irgendwelche seltsamen Jazz-Geschichten. Dann war ich sogar mal, weil meine Schwester da Schlagzeug gespielt hat, war ich mal eine Tour bei den Lassie Singers. Ich weiß nicht, ob euch das sagt, so eine Indie-Band, Berliner Indie-Band von Anfang der 90er Jahre.
Mir nicht.
Der Name sagt mir was, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen.
Ja, ja, das ist so, das sind so diese verschiedenen, wie gesagt, Schichten da, ne? Ja, und Studiokram halt, also auch auf den peinlichsten Schlagerplatten, also gibt's, wenn man so ein bisschen im Internet sucht, ja, da habe ich teilweise auf ziemlich verbrecherischen Platten gespielt, aber der Mensch muss leben und die Kinder müssen ernährt werden. Ja, nee, klar, aber so ist, Gott sei Dank war das nicht so viel. Aber ich bin froh, dass ich das mal erlebt habe, weil das ist so ein bisschen wie wenn du im Wald unter so einen großen Stein guckst und da krabbeln so komische Tiere und dann denkst du, oh, und pack wieder, Stein wieder runter. Ne? So habe ich das.
Ja, ich habe es mal gesehen.
Ich habe was gelernt. Tschüss.
Also, aber man muss ja kurz sagen, also du bist natürlich gelernter Gitarrist.
Ja.
Und das hat dich zu all dem geführt, am Ende?
Naja, was heißt gelernt? Ich irgendwann habe ich halt gemerkt, also ich habe irgendwann mal Civilians aufgehört.
Ja.
Und dann haben wir mit Monotones gespielt. Also es geht, ist eine Weile zurück.
Das ist schlimm, wir machen gerne eine Zeitreise.
Und dann habe ich irgendwann mal, saß ich bei mir in der WG,
ja,
nach dem Civilians, habe gedacht, ich glaube, ich lebe davon. Also
ja,
es war ja kein, also ich so einen großen Hollywood-Plan, ich werde Künstler. Follow your dream.
Hattest du nicht?
Ach Quatsch. Nie im Leben wäre ich aufgekommen, dass man von Musik leben kann. Ja.
Okay.
Aber es war dann einfach irgendwann der Fall. Und dann ja, jetzt, okay, wenn es jetzt der Fall ist, dann muss man jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ne?
Ja.
Und dann ging es ja lange mit Monotones auch super. Dann aber irgendwann gab es so eine Art Split, weil einer von unseren Sängern quasi Badesalz dann hauptsächlich gemacht hat. Das hat die Band natürlich so ein bisschen erstmal stillgelegt oder sagen wir nicht stillgelegt, aber wir konnten nicht auf demselben Level weitermachen.
Okay.
Und dann war es klar, jetzt jeder muss irgendwas anderes auch noch machen.
Ja.
Und dann war, weil bis dahin war ich quasi hauptberuflich Monotones-Gitarrist. Das ist so bis Ende der 80er.
Ja.
Und dann musste halt was anderes. Dann habe ich diesen ganzen anderen Kram angefangen. Also dieses ganze Studiozeug, Werbung, wo ich übrigens auch den Moses kennengelernt habe. In einem Werbestudio.
Ah ja.
Ja. Irgendwann Anfang der 90er. Und dann haben wir mit Monotones aber weitergemacht halt, ne? Und dann aber eben auch noch alle möglichen anderen Sachen. So ist das dann entstanden. Das ist sozusagen der Bauchladen.
Also war das praktisch mit den Monotones dann nicht mehr so, ja, was ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht mehr so dieser hauptberufliche Zwang, sondern man hat das eher dann nebenher gemacht, aber man hat halt so ein bisschen was, wo man zurückkommen kann oder wo man so eine gewisse Seite sich da noch auslegen kann.
Ja, das ist, ich dachte immer, das ist so ein bisschen reamateurisiert. Oder sagen wir mal so, ist Nebenerwerbslandwirtschaft. Du machst es und es gibt auch noch, verdienst auch noch ganz gut Geld damit, aber jeder ist, es ist ganz klar in der Band, keiner muss davon abhängig sein.
Okay.
Damit das vom Gefühl her geht.
Ja.
Das ist klar, das war auch gut, sonst hätte es uns sicherlich dann nicht mehr gegeben irgendwann. Und, aber so geht das. So kann, hat man manchmal, gibt es Zeiten, wo man denkt, oh, hoppala, ist das super.
Ja.
Aber dann, aber man muss nicht.
Das okay.
Ist cool.
Also es ist auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis.
Ja, also das Erfolgsgeheimnis, warum du jetzt zusammenbleibst. Ich meine, es gibt natürlich strategisch, sagen wir mal, erfolgreichere Wahnsinnsunternehmungen. Aber man muss ja auch manchmal zugeben, dass man vielleicht selber nicht so der erfolgsorientierteste Charakter ist, sondern sagt so, das ist okay so.
Ja.
Und ich muss jetzt nicht auf Gedeih und Verderb und irgendwie mit Gewalt oder habe auch nicht, ich bin dann auch nicht annähernd so fleißig wie der Moses, der dann nachts sich alle CD-Veröffentlichungen der Welt anhört.
Ja.
Ja. Erstmal, um eine Spotify-Liste zu machen und zweitens, um englische Samples zu finden.
Ja.
Das ist, da würde ich in tiefe Depression verfallen.
Also es gibt ein Leben neben der Musik.
Aber so nicht. Also ja. Das Leben neben der Musik ist immer die andere Band. Also Spiel hat dann in X Bands und der Urlaub von der einen Band ist halt die andere Band.
Okay. Aber nochmal, also du hast direkt nach dem TV irgendwie angefangen, das heißt, du hast eigentlich aber auch nicht, wie sagt man so schön, so was Anständiges gelernt?
Ich habe studiert, aber ich habe das Studium, das ist vollkommen im Sande verlaufen, weil ich hatte zu viele Gigs und hatte auch, bin dann so aus Spaß noch hingegangen wegen Krankenkasse.
Schön.
Aus Spaß und wegen Krankenkasse. Studieren in Deutschland. Das ist jetzt nicht so möglich. Ja.
Nee. Aber klingt gut.
Ja. Jetzt sind ja Studenten viel, das ist ja viel tougher.
Ja, klar.
Natürlich. Es geht halt zack, 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 mit Regelstudienzeit Studienzeit und Bachelor und bang, bang, bing. Und bei mir war das so, ich komme immer auch wieder hinter. Die eine Frau da in dem Seminar, die sah eigentlich ganz interessant aus. das ist einfach dann irgendwann verleppert.
Ja, bei uns war das ja so, dass wir das weitergemacht haben, weil wir dann Studentenstatus hatten und dann gut bezahlte Studentenjobs machen konnten.
Genau.
Jetzt nicht Musik, aber die haben uns dann über Wasser gehalten, sehr gut sogar, und dann konnten wir unser Leben leben.
Das ist so ähnlich war das ja bei mir auch. Aber dann irgendwann ging es halt nicht mehr.
Ja.
Und dann war es aber auch egal. Dann habe ich einfach von Musik gelebt. Und eigentlich seit der Zeit lebe ich von Musik. Also
bis heute quasi.
Also seit 40 Jahren lebe ich von Musik.
Wow, okay.
Das ist eine Ausnahme.
Also kann man sagen, um es mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt, also als Gitarrist quasi auf Bühnen, sprich Live-Gitarrist, aber auch für Studio-Projekte.
Produzent, Komponist, Furzen Feuerstein.
Ja.
Aber eben viel schreiben, viel Zeug schreiben.
Schon Texte auch oder
Texte
oder?
Auch. Ich habe bei Monat schon eigentlich, also früher die Hälfte und jetzt eigentlich alle Texte oder die meisten Texte geschrieben.
Okay.
Und das ist auch wichtig. Ja. Also man muss das Zeug ja auch, das Material auch herstellen, sonst hat man ja nichts zum Spielen. Also
klar. Nee, aber es könnte auch sein, dass du quasi in Anführungsstrichen nur Musiker, sprich Gitarrist bist und halt auf einem Auftritt bist oder
das ist schwerer, aber weil du dann wirst du so total abhängig von anderen Leuten.
Ja.
Und dann kann es dir passieren, dass du zwar einen super Job kriegst in irgendeiner berühmten Band.
Ja.
Dann bist du aber so von abhängig davon, dass derjenige oder diejenige, also dass diese Bandleader oder so, diese Acts, dass die auch tatsächlich immer weitermachen und vor allen Dingen, dass sie nicht danach nach einer Weile auf die Gedanken kommen, ich will mal mit ganz neuen Leuten spielen. Ja. Also man darf sich da auf keinen Fall zu sehr auf einen Tischbein da lehnen, sondern gucken, im Grunde für jedes, was Sache, die läuft, musst du dir im Grunde eine neue suchen gleich.
Ja.
Also das, aber dann geht es. Weil dann auch ausstrahlst, so pass auf, es ist okay. Also es ist bitte. Weil das ist immer ein schlechter.
Nicht nur Gitarrist, sondern ich kann auch sie mehr.
Ja, das auch, aber auch so, auch jetzt als reiner Gitarrist, jetzt zum Beispiel im Fall von Moses jetzt so ganz am Anfang, als es so mit Sabrina losging, da war ich so eine Art Musical Director.
Mhm.
Das bin ich aber jetzt nicht mehr. Mhm. Einfach weil das mache ich jetzt eher Keyboard, das bringt da viel mehr.
Ja.
Und jetzt bin ich da einfach Gitarrist. Also das macht aber überhaupt nichts. Also das ist ja, da geht es nicht um Status. Da geht es darum, was du da für eine Rolle hast und welche Rolle da passt. Also wie der in die Mannschaft passt quasi.
Mir fällt ganz kurz so eine richtig dumme, aber schöne Frage ein. Warst du schon mal im Fernsehgarten?
Ich war, du. Peinlich. Und ich sag dir eins, ich war mit Glashaus im Fernsehgarten. Ich war auch mit Monotones im Fernsehgarten.
Ja.
Und meine Tochter, die in so einer Urban Dance Gruppe ist, die ist demnächst auch im Fernsehgarten.
Da bist du auch dabei.
Und ich meine, Fernsehgarten ist wirklich, das ist so das Schrägste, was es gibt.
Ja.
Also es ist schon sehr krank. Ja, also sitzen da diese Omis und so. Ja, ja. Und das ist und ich sage mal, die Vorstellung, dass man ständig im Fernsehgarten wäre, mhm. das ist, glaube ich, auch so ein Suizidprogramm. Aber so ein Mann im Fernsehgarten.
Ja, alles gut. Ich frage anders. Ich frag, ja, klar, natürlich mit dem. Ich frage anders. Du hast da nie Live-Gitarre gespielt, oder?
In der im Fernsehgarten wurde noch nie von einem Menschen auch nur Live-Gitarre gespielt. Aber wir waren mit Glashaus die einzige Band überhaupt, die bei The Dome live gespielt hat. Weil das war das Standing, war mal eine Zeit lang so.
Also live als Band.
Richtig, auch, ne? Als Band live okay. alles.
Ja,
ne?
Ja.
Weil der war, wenn überhaupt, war halb Playback dabei.
Ja, genau.
Und aber da war mal so eine Zeit, da war das Standing so gut, dass der gesagt hat, pass auf, wir spielen da nicht halb Playback, wir spielen da live. Und dann wurde der ganze Schnickschnack da aufgebaut und gemischt und so weiter.
Ja.
Und dann haben wir, weiß ich noch, haben wir Halt die Welt an. Von Glashaus haben wir bei einem The Dome, das war auch ziemlich gut, es klang auch gut, live gespielt. Aber das war auch, haben die danach nie wieder gemacht. Haben gesagt, das sind ja wahnsinnig.
So. Ja, ist doch verrückt eigentlich. Okay. Ja, weil.
Also im Fernsehgarten live zu spielen, das wäre ein völliges Sakrileg. Das würde das System sprengen.
Ja, das würde echt das System sprengen, ne?
Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen, also HR4 live.
Ja.
So dieses, alle sind irgendwie so auf gute Laune Trips. Also ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, weil ich war ja auch als Zuschauer mit hier mit Rap Soul im Fernsehgarten und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber da war ein Kerl, der war halt jünger als alle anderen und der stand da und hat die Menge so angefeuert. Und da war gerade halt irgendwie Pause oder irgendwo anders ist was und er hat die Menge angefeuert und alles drum und dran und ich dachte so, boah, krasser Job und so weiter.
Ja.
Und dann ging es dort an dieser Hauptbühne weiter und dann hat es hingesetzt und es war einfach ein normaler Zuschauer. Und da habe ich gedacht, okay Leute, was ist mit euch hier los? Also das war so wirklich so, das war so eine Klatscharmee.
Yeah. Ja, aber wenn du das mal mitgekriegt hast, es gibt ja so Paralleluniversen, die wir nicht verstehen.
Ja.
Es gibt Bühnen, so sagen wir mal, es gibt so eine Großveranstaltung. Da ist hinten am Bühnenaufgang stehen 20 Leute, so Autogrammsammler. Hast du das mal mitbekommen? Und die sammeln quasi Autogramme.
Ja,
im Grunde egal. Da kommen Leute raus und das geht so nach dem, sieht der prominent aus, habe ich vielleicht ein Foto von dem?
Nee, genau, die haben ausgedruckte Fotos.
Das ist so wie Trainspotting oder wie am Flughafen, diese Leute, die so Flugzeuge fotografieren, die starten oder so. Ne? Das ist so, wo man sich denkt, das machen Leute. Aber das machen Leute.
Ja.
Es gibt auch Leute, die Dressurreiten trainieren. Also wir wissen, es gibt viel auf dieser Welt. Ja. Also das ist und irgendwie ist es ja auch toll, weil das ist so vollkommen.
Ich finde es immer cool insofern, dass wenn Leute was gefunden haben, was ihnen Spaß macht und was die erfüllt, und die machen das egal wie abgedreht das ist, das ist cool für die. So.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, ich wurde auch schon ein paar Mal nach Autogrammen gefragt tatsächlich, als ich mit Steve unterwegs war.
Weil glaubst du, wie oft ich diese Frage: Bist du berühmt?
Geil.
Sehr gut. Nein.
Nein. Ja. Nee, aber ich muss gestehen, ich mag das manchmal ganz gern, wenn ich sonntags morgens wach bin. Ich schalte das gern ein.
Echt? Also ich bin da weggekommen, seitdem ihr da nicht mehr auftretet?
Nein. Nee, seitdem wir da mal waren und schaue ich auch immer gern mal wieder dazu. Und ich finde es immer so schön, wenn diese Live-Auftritte da sind. Und dann meiner Freundin zu erklären, so manchmal sind tatsächlich die Sänger oder Sängerinnen, die singen zumindest noch live.
Ach echt, ja? Achso, das hätte ich jetzt. Hätte man mich jetzt komplett entfernt. Was?
Kann man. Das hört man raus.
So ZDF-Toningenieur. Nee, das ist sonntags mal, dann tue ich mir das denn an.
Den Regler mal schnell
raus. Den Fader, den haben wir jetzt jahrelang nicht bedient. Das ist die Festanstellung, der bleibt so.
Nee, den hört man. Das hört man tatsächlich noch.
Klemmt.
Genau, klemmt. Und dann gibt es immer wieder so. Steht da so ein also Gitarrist oder ein Drummer. Oder ein Bassist, letztens war ein Cello dabei. Mhm. Und der Typ am Cello ist richtig ausgerastet. Wo ich mir dachte, so, okay, so, also ich als Mensch, der so zumindest ein bisschen Musikverständnis hat, beobachte das und denke mir so, das kann, das, was der da gerade macht, kann der nicht, also das ist nicht das, was da läuft.
Ja, aber du, also ich will jetzt gar nicht so sagen, ich glaube, Leute, die mit Musik zu tun haben, kapieren gar nicht, wie klein ihre Welt ist. Ja. Also das, ich habe solche Veranstaltungen ja schon erlebt, wo oder in einem Studio, das früher so Drehscheibe oder irgendwie sowas, was ja im Grunde so eine, sowas ähnliches ist. Da gab es dann immer Playback. Dings. Da sitzen Leute direkt vor dir. Es ist kein Kabel.
Genau.
Nichts. Man spielt. Die kommen, ja, sehr schön habe ich sie gespielt. Und das ist gar nicht selbstverständlich.
Mhm. Ja,
nee. Und das ist, das führt natürlich auch zu den seltsamsten Phänomenen, ja, dass da also, sagen wir mal, so Konzerte gibt, wo die komplett voll Playback sind und wo 5000 Leute kommen und so. Aber, also, das gibt's alles, ja. Die so Fernsehgarten, das, wie gesagt, das lebt halt davon, dass du so, ich weiß auch nicht.
So, ich glaube, das ist einfach so ein komplettes, ich sag's mal, Erlebnispaket.
Ja, also ja, ganz ehrlich, wenn du dieses Areal siehst, das ist ja wie ein Freizeitpark. Also das, genau. Als ich das erste Mal da war, das hat mich schon beeindruckt, was die da aufgefahren haben. Und ich meine, mit dieser Freifläche hinten am Feld, dann dieser Pool, mit diesem Bistro daneben dran, dann dieser Hauptbühne und alles drum und dran. Also so, ich war mal, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich war mal das erinnert mich so ein bisschen dran, in so einem Klo, also so spontan Urlaub in so einem Club in Ägypten. Und dann haben die halt wirklich in dieser Hotelanlage so ein riesen Theater aufgebaut. Das sah aus fast so wie aus dem, ja, keine Ahnung, Altertum, so fast schon so römisch mit, also wie so ein Amphitheater, aber wirklich groß. Und das ist anscheinend, also das ist Unterhaltung, so.
Genau.
Unterhalte ich euch nicht? So, ne, dieses Ding, so. Wo ich dann, ich habe mir das dann mal gegeben und dann habe ich nur so, okay, krass, also, wie gesagt, du sagst, du guckst dir das manchmal an. Also ich kann mir das tatsächlich nicht mehr angucken.
Doch, ich liebe das.
Weil, gut, wenn man so mal da war und mal hinter die Kulissen guckt hat, ich finde es auf der einen Seite schon sehr faszinierend, wie das funktioniert und dass das wirklich auch schon so lange funktioniert.
Na gut, das ist jetzt, man muss das selber vor dem Hintergrund sehen. Das ist halt dieses lineare Fernsehen, das hat ja überhaupt nicht mehr annähernd die Bedeutung, die es hatte vor 20 Jahren. Ja? Ja, genau. Das heißt, das ist eigentlich eine reine Oma. Veranstaltung. Das schauen nur Omas und dann Leute, die noch so zeppen. Ich kann bei uns, die Mädels bei uns, die haben das normale Fernsehen komplett abgeschafft. Da wird nur gestreamt. Und ich kenne, selbst ich, der jetzt noch aus so einer Generation käme, so ein bisschen mit restalkoholischem Kopf, so morgens da so sich hinsetzen, Kaffee trinken und so sinnlos zeppen, so Neujahrsspringen, weißt du, so, ne, so Vier-Schanzentournee und so mit so, und oder irgendwie, ach du liebe Zeit, Fernsehgarten, guckt man so fasziniert, entsetzt für 20 Sekunden, dann schaltet es halt weiter. Aber diese Art von Fernsehgucken, das gibt's auch nicht mehr.
Das stimmt, ja. Also in dieser Generation, ich lerne das ja auch gerade jetzt hier mit den ganzen YouTubern und so, wobei ich das so eine Faszination finde, ich weiß nicht, ob ich da so in der Zwischengeneration bin oder wir, wo wir noch mit dem linearen Fernsehen aufgewachsen sind und das eigentlich so kennen und wo wir dann halt eine Woche auf unsere nächste Folge von der Serie gewartet haben oder wo wir alle dann zusammen samstags einmal im Monat bei Wetten, dass gesessen haben oder keine Ahnung, aber... Und jetzt dieses neue, gut, mit Streaming komme ich klar, weil, sage ich, wenn ich was gucken will, dann kann ich das einfach anmachen. Aber dieses ganze YouTube-Ding, muss ich ehrlich sagen, da bin ich noch in der Verständnisphase.
Also, na gut, das ist, also ich meine, ich muss auch nicht alles verstehen. Das ist ja dann auch so eine Kombination aus TikTok und YouTube und dann sind so ganz viele so Querverbindungen, das kriege ich bei meinen Kindern halt mit, meiner Tochter. Und die, das ist, ich muss das nicht, das ist einfach so ein eigenes System. Ich meine, ich habe ja auch, das geht euch ja sicherlich auch, ich bin auch ein YouTube-User, ich guck viel YouTube, aber eben kein YouTuber, sondern, oder doch, ich muss sogar sagen, ich guck auch ein paar YouTuber. Also das ist dann mehr so für quasi Erwachsene.
Ja.
Und das ist eigentlich so ähnlich wie da bei den Kiddies, die dann auch so, die dann diese ganzen Vernetzungen haben dazwischen, diesen ganzen verschiedenen Sachen. Aber sagen wir mal so, ich bin schon natürlich noch verhaftet in der Idee, dass irgendwas stattfindet und dass es auch gut ist, dass ich das jetzt nicht anhalten kann, sondern dass das irgendwie läuft. Ja,
ja, damit es auch vorbeigeht.
Nee, ich meine so dass ich auch einen Film nicht vorspulen kann.
Ja.
Weißt du, so
ja, genau. Ja, aber ich kenne das so, also Nee, ich aber habe zwei Söhne, 7 und 9.
Das ist der Grund mit dem Fernsehgarten. Manchmal sonntags, ich habe einfach kein, also ich stehe auf, oder wir stehen auf, fangen an zu frühstücken, ich selbst so ein bisschen, weil ich halt keinen Bock habe, schon da irgendwie.
Ja, ja,
weil ich will man, da noch keinen Film
sehen. Man
muss
sich sehen. Quasi committen,
genau,
ich irgendwas zu gucken. Ja, und das will und dann, man gar dann, nicht, sondern man will so ein bisschen so ein Hintergrundgeräusch.
Ja, ja, und dann ja. ist es halt da. Ja, und dann ist der Fernsehgarten dann, dann sehe ich, Olli P.
andere Sachen, wo
nee, ich dann sehe ich, nee, dann.
Ja, lustig, wie lange und ausgiebig wir uns gerade über den Fernsehgarten unterhalten.
Ja, ja, wir brechen auch gleich ab, aber.
Nein, du musst dich abbrechen.
Nee, aber dann sehe ich Olli P. zum 7. Mal, der wieder Flugzeug im Bauch performt, weil dann wieder irgendwie das Thema ist. Also es gibt ja mehrere Themen, also es gibt ja Mallorca. Ne, dann ist Olli P. da, dann gibt's deutsche Schlager, dann ist Olli P. da, dann gibt's keine Ahnung, Sommerhits, dann ist Olli P. da und performt immer wieder Flugzeug im Bauch. Ich finde das super, das ist eine Band im Hintergrund, da gibt's einen Schlagzeuger, da gibt's einen Gitarristen, ja. gibt's einen Keyboarder und ich denke mir so, geil.
Grüni kriegt Creme und GEMA. Schön.
Ja, und es nee, genau. kommt noch dazu, du hast ja auch manche wirklich, die funktionieren ja auch mit ihren Hits. Das ist ja so
natürlich,
dieses,
ist auch okay.
dieses Ding und gerade, was du gesagt hast, die unter dem Stein im Wald, das ist ja so.
Ich feiere das auch.
Die und haben dann, ja immer diesen einen Hit und der wird ja immer wieder
das okay.
Rausgeholt das und der super. Muss dann in zu manchen Sachen und dann ist immer. Die Chartshow und dann
läuft. Genau.
Dann kommt, es wird ja, ich meine, das ist was.
Charts gibt's auch noch.
Was ja super interessant ist, ist jetzt zum Beispiel das mit der Kate Bush.
Ja.
Also.
Stimmt, durch diese Serie.
Durch Stranger Things.
Ja, genau.
Stranger Things. Wo du hast ein Stück, das aus den 80ern ist okay, war ein Hit, aber ja. jetzt so.
Und das ist jetzt
Running Up the Hill.
Genau.
Von Kate Bush.
Ne? Ja, genau, mir hat gerade der Song gefehlt.
Und das ist jetzt total so mega. Das ist Ey. So das erste Stück, was so über weil es eben in Stranger Things ist.
Ja.
Darüber sozusagen wieder zurückgekommen ist
genau.
in diese Musiknutzung.
Ja.
Und jetzt alles schlägt, was es damals jemals erreicht hat. Ja. Ja. Das ist schon interessant, wie dann die Musik auf einmal wieder so um die Ecke kommt.
Also ich war auf einer Hochzeit.
Ja.
Ne? Also ich bin ja hier und da auch als Hochzeits-DJ. Ja. Buchbar auch an der Stelle. Nein, aber also auch tätig. Und es kam...
Love and marriage.
Und es kam tatsächlich vor zwei Wochen, vor drei. Nee, ja, kam... ein Mädel zu mir meinte so, hey, es gibt so einen ganz krassen Song, der ist, glaube ich, auch relativ neu. kannst du den spielen? Ist schon mal eine super Ansage.
Ja, ja.
Der Song ist relativ neu.
Neu, kannst du den spielen, ja.
Ja.
Logisch.
Klar, gerne. Wie heißt der Song? Wer ist die Künstlerin oder der Künstler? Und dann kann ich auch kurz Costa als Comedian zitieren. Der dann ab und zu gehört hat, als ich letzte Woche bei dir im Club war, kam gerade der Nebel. Da lief der Song. Ah ja, da weiß ich ja genau, welchen du meinst. Aber dann war so, okay, pass auf, du musst mir den Künstler oder die Künstlerin sagen oder den Songnamen. Mhm. Und dann kam Kate Bush. Und ich so, ja, ich liebe persönlich auch Songs aus den 80ern. Und ich so, ja, Kate Bush, ja, was für einen? Ja, der ist neu von dieser Serie.
Ja.
Und ich so, was?
Das kannst du nicht wissen.
Aber Kate Bush neu von der Serie.
Serie? Ja,
sorry,
ja,
Kate Bush ist auch, ne, also 80er
ja,
und so.
Sicher.
Ja, ganz bekannte Serie. Ich so, guck mal, such den Song, also den Namen, google in deinem Handy oder so, komm wieder zurück, dann, okay. Und dann kam die zurück mit hier.
Running up the hill.
Ja. Von Stranger Things.
Interesting.
Ich so, nein, das ist nicht von der Serie, der wurde da benutzt.
Ja.
Der Song ist alt. Und geil, aber der ist alt.
Ja. Nee, aber das ist das Interessante, dass ich kenne das ja auch jetzt auch von meinen Kindern so, das ist dann auch wurscht.
Ja, genau.
Die Stücke haben kein Alter.
Ja,
weil, genau. Und das hat damit was zu tun natürlich, dass durch das Streamen dieser Ort, wo die Stücke herkommen, also irgendeine LP von 1983 oder so, das gibt's ja nicht mehr. Der Ort ist irgendwo im Netz, ist dieses Stück.
Genau.
Und das kann auch ebenso gut von letzter Woche sein. Also ich meine,
ja.
Für die Leute, die so ein bisschen die hören, ja, das Stück kenne ich. Oder das klingt nicht so, als wäre es gestern produziert. Wobei bei dem Stück könnte man sogar sagen, ja. Das ist so ein bisschen zeitlos, weiß man nicht, weil das ist so ein bisschen, also man hört halt so Singklavier. Aber das ist, sagen wir mal, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das klingt aber total noch irgendwie von vor 100 Jahren. Ja,
ja genau.
Das und Und dadurch, dass, also zum Beispiel, dass so, dann, da kommen dann so Stücke, die tauchen dann so auf und sind ja auf einmal angesagt.
Ja, genau.
Und die jüngeren Leute, die, denen ist es ja wurscht, woher das kommt. Da ist ja nicht die Frage, ist das von letzter Woche oder ist das von vor, weißt du, weil die haben ja nicht das Problem, wie, sagen wir mal, Leute, die so Mitte 30 sind, ja, die immer Angst haben, oh, ich will nicht altmodisch aussehen.
Ja, genau.
Weißt du, junge Leute, ist das doch scheißegal. Da gibt's kein altmodisch. Ja,
da gibt's nur die Beziehung.
Ist da gibt's irgendwas, habe ich das gehört, ist das geil? Ja.
Genau.
Und
das ist von der neuen Serie.
Ja, und das ist von der neuen Serie. Genau. Und die, sagen wir mal, richtigen alten Knacker, die haben auch kein Problem damit, aber die Leute, wo überhaupt das Wort, das ist relevante Musik, ja, modern oder sowas, ja, 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 das sind meistens Leute, die haben, da kommt so der kalte Atem des ersten Altersgefühls, kommt so an. So, denkst du, oh, ich bin jetzt nicht mehr so super fresh. So, oh, ich muss echt aufpassen, dass ich auch wirklich die Cutting Edge noch behalte oder sowas. Cool. Und das, ich glaube, sonst so diese Kiddies da, die zucken mit den Schultern. Cool. Dann auch meine Tochter dann da gesagt, ja, hast du eigentlich einen Plattenspieler? Und ich so, nee. Ich wünsche mir einen Plattenspieler. Dann habe ich ihr zu Weihnachten einen Plattenspieler gekauft.
Geil.
Dann habe ich, die hört so K-Pop auch und so, ne?
Ja.
Hab ich gesagt, willst du so K-Pop-Vinyl haben? Ach, Quatsch. Ich brauche das zum Hausaufgaben machen. So jazzmäßig, was Cooles. Habe ich Kind of Blue von Miles Davis gekauft. Und dann legt sie sich das auf und macht ihre Hausaufgaben.
Ja, das ist geil. Das habe ich tatsächlich auch. Also dann geht's gar nicht. Also war ja vorhin schon mal dran. Also ich habe 7 und 9, 2 Jungs zu Hause. Ja. Und bei dem einen ist auch so. Ich bin immer so, ja komm, jetzt ruhig konzentrieren, machen wir Hausaufgaben, ja, sind wir fertig, können wir was anderes machen. Und dann fängt der immer an zu singen und so. Und dann habe ich neulich auch einfach mal mein Handy rausgeholt und habe dann irgendwas... Ich glaube Chopin, da gab es so eine Playlist mit Klavierdingern. Ja. So einfach nur so was Beruhigendes, was nebenher lief. Und schwupps, hat das viel besser funktioniert.
Ja. Ne? Und das übrigens, es gibt es auf YouTube Homework, Lo-Fi-Hip-Hop für Homework.
Ja, oder es gibt Jazz zum Lernen.
Ja,
zum Beispiel Jazz zum Lernen, so eine Playlist. Oder wie auch immer. Das ist auch das Phänomen, es gibt heute einfach für alles irgendwie gefühlt. Dass irgendjemand schon mal auf irgendeine Idee gekommen ist, das zu machen. Und wie gesagt, was du gerade gesagt hast, es poppt irgendwas hoch und dann ist das Alter egal. Ja. Es ist halt jetzt irgendwie angesagt. Ich bin ja, alt, jetzt, was klar, das angeht, aber dann ist es angesagt und dann ist es egal, wo es herkommt. Die haben halt einen anderen Bezug. Das kommt jetzt aus der Serie und ich finde das geil und dann ist gut. Das ist so, das ist ja auch in Ordnung. Aber was ich vorhin noch sagen wollte mit diesem Streaming und mit diesem analogen Fernsehen, weil diese Generation ja auch ganz anders aufwächst, da sitzen wir halt, vom Fernseher und gucken irgendwas, lass es ein Fußballspiel gewesen sein oder so. Und dann sagt mein Kleiner so, drück mal auf Stopp, ich muss aufs Klo. Da hab ich gesagt, das geht nicht, das läuft gerade, das ist live. Ja. Oder er fragt halt, ist das jetzt live?
Weil ja, es geht, aber mittlerweile geht es ja. Das ist ja das Schlimme. Also wenn du jetzt einen Livestream anmachst, weil das ist ja nichts mehr anderes als ein Livestream. Also es gibt ja kein wirklich terrestrisches Fernsehen mehr.
Stimmt.
Das heißt, du kannst auch einen Livestream vom Länderspiel anhalten. Nur das Problem ist, dass du dann das Tor später mitkriegst als deine Nachbarn. Das
stimmt, das hat man sowieso manchmal, dass draußen schon gebrüllt wird. Ja. Und nee, aber das ist so diese. Und ich sag ganz ehrlich, mir fällt es sehr schwer. Also ich versuche das, weil ich habe kein Problem damit, aber mir fällt es sehr schwer manchmal, das zu verstehen. Ich glaube, das ist ja so ein Generationsding, dass man immer, aber dieses Ganze gerade mit dem Internet, weil das auch so viel ist und was du auch gesagt hast, das so sich alles überkreuzt und dann sitze ich dann da und wir fernsehen dann YouTube an und mein Großer, der guckt dann irgendwie einen YouTuber und jetzt kommt's, der guckt eigentlich ein anderes YouTube-Video
und kommentiert.
Und kommentiert.
Oder so Gamer, die dann so
das spielen. Das ist nochmal ein ganz anderes
Nummer. Die spielen und dann das kommentieren. Super erfolgreiche
Gamer. Ja, genau. Das ist so, das funktioniert. Und ich gucke dann, der hat 150.000, 250.000 Streams. Ja. Das dauert aber trotzdem 20 Minuten oder sowas.
Ja,
das ist
klar.
Was man, wenn man jetzt von der Musik geht, ein Lied dauert jetzt 2,30. Die haben Millionen Klicks. Okay, aber 20 Minuten und dann so viel
Klicks. Ja, aber ich sagte, weißt du, was unheimlich... Die wissen auch alle, was ASMR ist. Also die Kiddies. Das heißt, es gibt auch sehr viel so quasi so wie so Art meditatives YouTube gucken. Und das ist diese Gamer-Geschichten, wo die Gamer so quasi ihre Fortschritte in den verschiedenen Ebenen kommentieren. Das hat eben auch sowas von diesem ASMR, also von diesem das ist ja eigentlich diese seltsamen, so diese Geräusche, die einen so, wo es da die seltsamsten Obsessionen gibt. Leute, die mit Autoreifen über irgendwelche Materialien fahren und das ist dann irgendwie
satisfying.
Very satisfying.
Ja, wo sie dann Kuchen schneiden.
Ja, und so ja,
Kram, oder irgendwelche Maschinen, die Eis herstellen. Ja. Aber weil das alles so wirklich straight gleich ist, ist das irgendwie beruhigend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch schon erwischt, wo ich dann irgendwie auf Instagram beim Discroll dann so hängen geblieben bin und so, boah, das sieht aber geil aus.
Nee, und dann, also da gibt's ja wirklich, und YouTube ist ja in der Hinsicht auch eine interessante Kultur. Also ich bin dann irgendwann mal gelandet bei Baumgartner Fine Arts Restoration. Das ist ein Typ, der restauriert Gemälde. Und der erzählt dann so, was er tut. Und es ist so extrem pingelig und sehr interessant. Super. Auch handwerklich ganz toll. Und da sind lauter Kommentare. Da ist Julian. Julian. Ja. Bring mein Leben in Ordnung.
Das ist eine ganz andere Ebene dann.
Weil das so eine Ebene ist, wo einer so quasi, wo die meisten Leute haben so Probleme, irgendwie ihren Kram noch so zu überblicken und sind so total, weißt du, so in Panik. Und dann kommt so ein Video, wo einer so völlig minutiös tüftelt sich so ganz geduldig, reinigt das dann alles so, weißt du, so alles das, was niemand sonst macht.
Weil keiner mehr zur Ruhe kommt ohne irgendwas.
Und das ist so extrem geduldig und dann erzählt er auch so, hat eine gute Stimme und erzählt so, was er so macht, ne? Und dann alle so, ach, Julian. Also der Fan, der hat wirklich da 200.000.
Bob Ross früher für uns.
Mit locker 200.000. Ich wollte gerade fragen, wie ist dieser
Bob
Typ?
Bob Ross. Der Maler.
Bob Ross, ja. Im Grunde, der Bob Ross ist der Erfinder von diesem Kram. Ja. Ja.
Auf welchem Sender lief der?
Ja, auf den dritten.
Alle
dritte.
Also in Amerika PBS, also quasi öffentliches Fernsehen.
Aber wie der konnte wirklich schmalen.
Ja, es war so ein
Schmal, aber
der hat so, der hatte der diesen Stil.
Ja,
und der konnte halt.
Aber der konnte das gut.
Der konnte halt innerhalb von 20 Minuten, konnte der irgendwas, da hatte so eine bestimmte Technik, und der konnte vor allen Dingen das so vermitteln, das kann jeder. Ja. Das gab überhaupt gar kein,
genau.
Es gab gar keinen so, das war ja auch so das Ding, hier, mach einfach, das ist doch super.
Nimm eine Spachtel, nimm die Ölfarbe, und dann kriegst du auch hin.
Und der hatte, das ist aber auch so einer dieser Urväter von diesem ASMR. Also dieses, das ist so die Leute, die das so Anti-Stress, man muss ja gar nicht malen, man muss ja einfach nur sagen wir Titanium White. Taylor Blue. Irgendwie so diese Farben da. Und dann hört man so.
Das war so diese Stille war greifbar. Ja. Diese Ruhe war greifbar. Ja. Also ich bin auch öfter mal da hängen geblieben, wo ich gesagt habe, okay, das ist krass.
Ist absolut. Und das ist und gerade für Leute, die mit so einem bestimmten, sagen wir mal, Tempo im Moment auch so irgendwann ihre Probleme bekommen, die sagen natürlich so, ja, das verstehe ich noch.
Ja, und jedes Bild konntest du anschließend in einem rustikalen Restaurant aufhängen.
Ja, ja, so, ja.
Da ist wieder der Wald und der See und die Wolken und
Berge.
Genau, Berge.
Immer Berge.
Klar,
immer.
Die waren ja auch einfach.
Aber ganz kurz, ich habe eine Idee. Also, oder eine Eingebung quasi. Okay. Zum Thema ruhig und zum Thema entspannt und zum Thema. Ja, genau, das waren eigentlich die Schlagwörter. Und zwar haben wir beide eine Frage an dich, Ali.
Okay.
Also, wir waren ja schon auf einigen Moses-Konzerten, bei denen du auf der Bühne als Gitarrist aktiv warst. Und auch auf der letzten Tour, das war Imuna und Nostalgie-Tape.
Ja, genau.
Genau. Waren wir auch als Gast.
Du warst ja sogar mehr einmal als
Gast. Ja, ich war. Das haben wir schon erklärt. Aber genau. Aber wir waren auch im Publikum und haben zugeschaut.
Mhm.
Und bei mir ist es so, aber ich glaube auch beim Tobi ist es so, oder auch bei Freunden von uns ist es so, dass wir jetzt nicht nur den Hauptprotagonisten auf der Bühne anschauen, sondern ich persönlich mag es auch sehr gerne mal, keine Ahnung, den Drummer anzuschauen.
Ja, Minuten, klar, es ist ja alles, jeder hat ja so seinen eigenen Charakter, ist ja klar.
Genau, aber oft ist es ja so schon, dass man, also die meisten Menschen, würde ich so sagen.
Aufmerksamkeit, da wo die Action ist.
Genau, klar. Das ist die Aufmerksamkeit.
Aber ist klar, man sieht es schon, steht da ja und das ist, der Vorteil ist, du kannst gucken, wenn du willst. Es gibt keine Nahaufnahme, keine Kamera. Es gibt Gott sei Dank auch keine Videos, die das dann suggerieren. Das ist ja bei so großen Konzerten oft so, dass du dann Einstellungen hast, wo die Leute dann doch eher anfangen, auf die Bildschirme zu gucken.
Genau, stimmt, wenn du so
und eben nicht mehr selber so wirklich zu gucken, was es geht hier eigentlich ab. Ja.
Also wir haben auch dich des Öfteren beobachtet und wir sind zu einer Frage gekommen.
Okay.
Und zwar, Also, du, mal abgesehen von deinem, also man muss dazu sagen, beim Moses-Konzert hast du ja auch einen aktiven Rap-Part.
Ja, ja, ja.
So einen kleinen.
Ja, ja.
In der Show. Aber abgesehen davon, bist du ja durchgehend beschäftigt damit, Gitarre
zu spielen. Ja, ich bin da so cool. Ich spiele da kurz so cool für mich hin. Oder
genau, darum geht's. Du beantwortest quasi gerade selber. Die Frage von uns war, also wir haben dich auch beobachtet so und das war so, okay, ganz kurz, guck mal, der Typ spielt echt geil Gitarre und wir sind auch so weit, dass wir quasi erkennen können, was du gerade tust. Ne? Also man hört es
raus. Ja.
Man hört es raus, so, was du gerade machst oder was dein Job ist. Mhm. Und also ich darf kurz, glaube ich, Tobi zitieren an der Stelle. Der sagt so, guck mal, krass, der Ali sieht immer so aus auf der Bühne, während der Show, also vor 1000 Leuten, Batschkap,
so,
als hätte er gerade einen Soundcheck.
Ich möchte das nochmal klarstellen, weil das klingt fast schon ein bisschen abwertend.
Nein,
das war
nicht abwertend
so
gemeint.
Ich wollte nur sagen, weil du eigentlich, und das fehlt jetzt bei deiner Darstellung, du stehst da und mit deiner Action reißt du eigentlich gerade die Batschkap ab.
Genau.
So, weißt du, du gehst direkt in die Stromleitung rein, ungefähr so.
Ja, genau.
Und man hört es und du denkst so, boah, was ein Sound, und du stehst da total entspannt und hast ein leichtes Lächeln im Gesicht, als würdest du gerade mal so die Gitarre testen.
Genau.
Und das ist, also ich fand das sehr positiv und da sind wir fast schon wieder bei diesem Entspannten, weil, wie du es auch gerade gesagt hast, dieses Entspannte, es war so, also als ich das gesehen habe, habe ich dann nur noch dich gesehen und es war so auch diese Entspannung, weil du, wie gesagt, gerade den Abriss machst für deinen Part.
Musikalisch.
Ja, 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 klar.
Aber so da stehst, als würdest du mal kurz, die Seite geht. So genau. Sieht es aus. Aber es war halt so.
Naja, das ist aber, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, wenn man anfängt so, also das in den Zusammenhängen ist ja, wenn du anfängst, elektrische Gitarre spielen, das eigentlich Geile bei elektrischer Gitarre ist ja, du gehst in den Raum, hast einen 100 Watt Marshall, also richtig lebensgefährlich. Das ist ja da halt schon gar nicht mehr so, das ist ja relativ zivilisiert.
Ja.
Und dann stehst du da nur und machst und die Welt geht unter.
Ja.
Und dieses Verhältnis von Ursache und Wirkung ist so krass.
Ja.
Das ist eben nicht Guitar Hero, die immer so rumspringen, sondern das ist ja die Idee, dass du da stehst und machst einfach nur so puff und dann denkst du, jetzt bricht das Haus zusammen.
Ja.
Und das ist eigentlich, und das ist, ich meine, klar, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn ich mehr so beschäftigt wäre, an den Leuten dran zu sein, was zum Beispiel beim Nonotones muss ich viel mehr Ansagen machen und so, das ist wesentlich mehr so Alarm. Das ist aber bei Moses, das macht der Moses schon, das macht dann in dem Fall eben der Chris, also Cäsar und Feis und lauter Leute, die nach außen kommunizieren.
Ja.
Und wenn dann noch irgend so ein Hannebambel da anfängt, auch noch da rumzumachen, das ist in dem Zusammenhang überhaupt nicht gebraucht, sondern da bin ich eher so, ich bin so ein Teil der Tapete, und mach dann eher so wie ein Drama oder so, ich muss halt dann das Geräusch machen, was dann die Wirkung erzielt und so, ist cool. Aber ich muss das jetzt nicht irgendwie unglaublich nach außen verkaufen, weil das lenkt eher ab, weil das sind genügend andere Leute da, die gerade unheimliche sozusagen Arbeit leisten da. Ne? Und
aber es gibt ja auch viele Gitarristen, die das halt, also, oder?
Ja, das weißt in anderen, vielleicht bin ich auch nicht so der Typ, aber in anderen, wenn du jetzt in so einer eher so Gitarrenband, sagen wir mal, du bist in einer Hardcore-Band oder in einer Post-Punk-Band oder irgendwas, klar, da ist natürlich viel mehr Action und da könntest du dich als Gitarrist nicht so hinstellen, damit Leute sagen, ist der tot? das ist ja klar, ja. Aber sowas jetzt wie bei Moses, wo halt sehr viele Sachen zur gleichen Zeit passieren, da ist DJ, da ist Background Vocals, da ist Keyboards, da ist Schlagzeug, da ist alles Mögliche, Und da ist es eigentlich so fast ein bisschen albern, wenn du da jetzt noch so den Gitarrenhelden da memst, wo du denkst so, was ist mit dem los?
Ja, klar, aber das Schöne ist, das sieht nach außen, also als Zuschauer, der weiß, also wie, oder Zuhörer, wie wir, der weiß, was du gerade machst, sieht's halt so unglaublich entspannt aus.
Ja, aber auch noch, ich möchte es auch noch mal ergänzen, weil es sieht auch noch so positiv aus, weil du hast dann dein Lächeln in der Hand und man sieht ja auch noch an, das macht auch krass Spaß, was du da gerade machst.
Ja, das ist ja, stimmt so, ja, ist ja auch so.
Dass du aber Teil der Band bist, aber auch ja, kannst mich ja berichtigen, aber auch so ein Teil Zuschauer bist. Weil es fühlt sich manchmal so an, als würdest du dir den, also aus einem anderen Blickwinkel, aber würdest du dir den Auftritt auch angucken, obwohl du Teil des Ganzen bist.
Ja, genau.
Hast du noch irgendwie so die, das heißt die Zeit, aber du die Ruhe, um dann zu sagen, okay, ich guck, was hier so rund um mich noch so passiert. Und,
weil das ist, wenn man mal ehrlich ist, das ist fast der Hauptspaß. Also den anderen Leuten zuzuhören. Also ich, das Spielen ist ja cool, geil und so, macht auch super, macht Spaß und so. Aber eigentlich ist das Tollste in so einer Situation, du sitzt dann so mitten in so einer Band, denkst, wow, das ist jetzt geil, was gerade um dich herum passiert. Ja. Also du bist dann schon auch, ich finde es super, dann selber auch so ein bisschen Zuhörer zu sein. Sag, guck mal hier, was ein Privileg. Ich sitze hier mit lauter geilen Leuten zusammen und da geht gerade irgendwie die Post ab und das passt alles schön ineinander und wurde auch Arbeit, alles gut und Moses ist gut drauf und alles, weißt du, so und so. Und dann genießt man die Situation. Das ist so ein bisschen wie wenn so ein Fußballspiel gut läuft und du eigentlich nur immer Bälle weitergibst. Sonst machst du nichts. Aber du merkst, der Fluss, der Flow, der ist gerade super, es fallen Tore und dein Job ist eigentlich nur irgendwo so im defensiven Mittelfeld einfach so eine Anbindung an die linke Seite oder sowas.
Ja, geiler Vergleich, ja.
Wende. Das Gefühl kenne ich, ich meine, ich habe vor Musik machen Fußball gespielt. Also ich habe Musik, war original die Weiterführung von Fußball mit anderen Mitteln. Und ich habe das immer auch so als Mannschaftssport verstanden. So, der Drummer war, ich glaube, damals gab es Libero und ich war Vorstopper. Ja. Das kennt ihr nicht mehr, das sind alte Worte.
Ich habe auch noch Vorstopper gespielt.
Ich habe den Arm gebrochen irgendwann mal. Dann sind wir aus dem Verein raus. Er wurde Drummer und ich Gitarrist. Und es war ganz klar, woher wir kommen. Das war eben nicht so. Es gibt ja dann diese Leichtathleten. Ich muss meinen inneren Schweinehund besiegen oder Schwimmer oder so, die so alleine gegen die Uhr dann so immer kämpfen. Es gibt auch so Musiker, die so sind.
Ja.
Es gibt so Musiker, die kämpfen so mit sich.
Ja.
Und wollen dann auch irgendwie möglichst. Aber ich kam immer vom Fußball. Ich finde es gut, wenn man ein Tor schießt sozusagen, aber ich finde es auch geil, wenn jemand anderen ein Tor schießt. Hauptsache es ist für uns.
Ja. Geil.
Und das ist bei Musik genau selber. Im Zusammenhang mit 3P, den ganzen Geschichten, ich meine, das war ja oft, wird man dann ja fast fürs fast Nichtspielen bezahlt, ja. Weil die Sachen sind ja oft sehr sparsam und meditativ und so ein bisschen so.
Hat das der Moses schon gehört?
Bitte?
Hat das der Moses schon gehört? Dass du fürs Nichtspiel bezahlt
wird? Ja, nee, der Moses sagt, there's beauty in repetition.
Okay.
Und hat er recht.
Ja, klar.
Und spielst halt, aber das ist geil. Das ist, wenn du merkst, dass das im Zusammenhang, cool, und das ist ja auch nicht, sagen wir mal, dass man es einfach weglassen kann. Es hat eine bestimmte Rolle.
Genau.
Das ist was anderes, als wenn man jetzt in so einer, ich mache ja auch so Jazz-Rock, das ist genau das Gegenteil.
Ja.
Da sind 1 Million Noten und komplizierte Arrangements und 1000 Akkorde und irgendwie, da musst du die ganze Zeit musst du aufpassen, dass du vor dem Gig kein Glas Wein trinkst, weil sonst merkst du mitten im Stück, oh, ist ja schon vorbei. So, ne? Ja. Also das geht nicht, aber das ist eine völlig andere. Das ist eine völlig andere Welt. Das ist auch gut. Das macht auch Spaß. Das ist auch geil. Aber das habe ich sehr dadurch, dass ich so mit Hip-Hop-Leuten zu tun gehabt, bekommen habe, weil ich vorher ja auch, war ja damals schon der alte Knacker da in der Band.
Ja.
Da habe ich super viel gelernt. Also ich habe durch Hip-Hop-Leute sehr viel gelernt. Also, für auch so mein anderes Musikmachen. Absolut.
Weil ich habe jetzt mir auch nochmal so ältere Auftritte der Monotones angeguckt auf YouTube, ne? Zum Beispiel da Erbarme zu spät die Hesse kommen, da hat, ich weiß nicht auf welchem ZDF oder sowas, da hat der Gottschalk das anmoderiert.
Ja, das ist ja Playback.
Ja, aber oder das ein oder andere und da bist du weitaus aktiver.
Ja, da springe ich rum wie verrückt, ja. Das mache ich jetzt heute auch nicht mehr. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen so, habe ich da live, das ist auch so, weißt du, kommst du mit, wie alt war ich da, keine Ahnung, Mitte 20, kommst du in 20 Studio, denkst du, jetzt muss es aber, und das ist natürlich auch ein bisschen albern, wenn du es aus heutiger Sicht siehst, so live bin ich da auch nicht so rumgesprungen, also es ist, aber klar.
Ja. Weil das ist ein kompletter Kontrast zu dem, also, wenn du schon sagst, ja, das ist, klar, jetzt, wenn du das so sagst, ist es eigentlich auch einleuchtend, dass du sagst, ja, diese Hip-Hop-Musik ist ganz anders aufgebaut und dementsprechend.
Das ist völlig andere Idee. Du hast im Grunde, also in den konsequenten Sachen gibt's einen Teil, der läuft und dann werden halt Instrumente ein- und ausgeschaltet. Es ist ein Beat, ja. Und das ist, und dann wird der Reichtum sozusagen innerhalb dieser Geschichte erzeugt und nicht durch 1000 Teile und so weiter. Das musste ich auch erstmal lernen. Was B-Teil? We don't do that kind of music.
Ja. Ja, aber wie gesagt, das war beim Konzert, ist mir das so aufgefallen, weil, gerade, ich weiß auch nicht, welches Lied es war, das ist auch unerheblich, aber es war einfach so dieses so, da kommt, da ballert es richtig rein und du stehst da mit deinem Grinsen und so, ey. Und halt in dem Kontrast dann halt zu den anderen, aber du hast ja auch erklärt, die haben einen anderen Part und dann geht's da richtig rund und die springen.
Nee, klar, und ich meine, wenn die jetzt das nicht, wenn das jetzt so schüchterne Shoegazer oder irgendwelche Emo, dann hätte man vielleicht eher das Gefühl, man muss jetzt ein bisschen da Action machen, ja. Aber das ist in dem Fall vollkommen absurd, weil da ist so viel Action. Und dann ist es einfach eher so, dass die brauchen dann eher so eine Stabilität, das ist ein Zauberwort. Und die muss man dann halt,
die Basis.
Die muss, du musst hinten sozusagen die Null muss stehen.
Ja, genau, wollte ich gerade
sagen. Dann, dass vorne dann die Tore gemacht werden, klar.
Ja, nee, das ist stark. Aber es ist wirklich ein sehr guter Vergleich, weil, das ist, diese Harmonie immer in der Fußballmannschaft muss stimmen, wie auch auf der Bühne bei einer Band und dementsprechend. Und außerdem hast du ja auch dann nochmal deinen Part gehabt, wo du dann nochmal in den Vordergrund gekommen
bist. Ja, und verstehst du, ich kapiere das auch nicht. Man soll auch nicht zu so zurückgezogen werden. Das ist auch nicht gut. Und es ist schon ganz gut, wenn man manchmal auch den Fuß in die Tür stellt. Aber so die Idee, ich müsste jetzt meinen sozialen Status noch über irgendwelche, also das ist auch jetzt ein bisschen albern, sondern das, ich finde es gut, in sozusagen so einer gut funktionierenden Gruppe zu sein, ja.
Ja. Aber es ist auch nochmal beeindruckend, weil dann kommst du nämlich aus deinem Part hinten nach vorne und dann ist es nochmal so, okay, was geht denn jetzt gerade ab?
Ja. Also und er rappt.
Und rapp ich, ja.
Ja. Dann rapp ich, ja.
Jetzt muss ich mal nachfragen, muss mich dann auch outen. Aber was ist das für ein Part?
Das ist ein Rap aus einem Remix von Hesse Komme.
Okay.
Und das ist, der ist schon alt, der ist von 1999. Aber das war natürlich eine Zeit, wo ich mit Xavier in der Band gespielt habe und Moses viel zu tun hatte und war da auch so ein bisschen natürlich auch beeinflusst. Und das ist natürlich nichts anderes als eine Geschichte von Hesse Komme. Also ist dieser Rap. Und das ist ganz interessant, weil das war im Jahre 1984, war doch gestern erst, dachte ich, da merkst du im Publikum sind Leute, die waren da einfach auch nicht geboren. Weißt du, das ist völlig absurd.
Ja, ganz ehrlich, ich war 5.
Auch, und der ist sehr lang auch, der Rapper.
Ja, der ist lang. Das ist halt die ganze Geschichte. Also stellt euch vor, der TikTok-Rapper-King von heute macht sich gerade in seine Pampers und fragt sich, wie kriege ich Benjamin Blümchen auf Outer Rivers? Und so.
Okay, wie viele Zeilen sind das?
Das sind, glaube ich, 32 Takte.
Gell?
Ja.
Ich dachte sogar mehr. Aber,
nee, es ja. sind 216er.
Genau. Aber geil, Zeug, genau. Mhm.
Ja. Und es ist auch so mit, das ist halt, und.
216er ist geil. Genau, einfach 32 Takte.
Ja. Genau. Es ist, dreht sich so drin. Es ist ein bisschen
verkackt.
Dreht sich so da. Also insgesamt sind es 216er.
Ja. Geil.
Ich würde mal kurz eine Runde Getränke bestellen.
Mach das.
Und dann würde ich mich noch interessieren, was in dem Werbestudio abgelaufen ist und wie du den Moos kennengelernt hast. Ja,
auf jeden Fall.
Du, sag ich.
So, Tobi.
Ja, Getränke sind da.
Getränke sind da, genau.
Musee ist aufgefüllt.
Ja. Musee ist auch. Sehr gut. Okay, stimmt. Wir müssen an der Stelle, muss ich ganz kurz ein großes Dankeschön sagen an Yvonne und Sascha von 3P.
Für die Bereitstellung.
Für die Bereitstellung des Moses Pelham Rosé Weins, der auch genannt wird Musee.
Ja.
Der uns hier für den Abend gesponsert wurde, weil Sigi in der Bar den halt nicht hat, ne?
Doch also nicht, das muss
ich
jetzt
ja, noch. Ja, nee, aber das ist, ich habe gedacht, aus Anlass des Umstandes.
Na klar.
Muss, das Getränk muss ja passen.
Natürlich. Und ich glaube auch, dass der Sigi in Zukunft in der Bar den,
der ist auch tatsächlich gut. Also ich sage das jetzt nicht, als weil ich bezahlter Scherge bin, sondern.
Nee, der ist gut. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ab und zu mal beim Effe im Studio so ein paar Gläschen genippt und war schneller betrunken als
das Zeug ist hat 13%.
Ja, genau. Wir nennen das bei uns Kauberscholle, wenn wir Whisky Cola trinken und das Zeug war schlimmer. Ja. Also nicht im Sinne von es schmeckt scheiße, sondern es war
Im Gegenteil, es schmeckt sogar sehr gut.
Es hat eine gewisse Wirkung.
Er hat eine gewisse Wirkung, genau. Deswegen vielen Dank an die Moseeflaschen, die wir bekommen haben von Yvonne, Sascha und natürlich auch Moses, ne? Und wir haben auch eine kleine Cowboy-Schorlen-Lieferung bekommen in Form von Gentleman's Jack gemischt mit Cola, auch von Yvonne.
Ja, die haben da gewisse Ressourcen. Die haben große Ressourcen jetzt.
Da gibt es ein paar Ressourcen.
Nicht weiter drauf eingeht.
Nee, die haben wir bekommen. Also nicht alle Ressourcen, aber einige davon oder ein paar. Und deswegen vielen Dank an der Stelle.
Ich will die Überleitung jetzt einfach nehmen.
Martin, nimm die Überleitung.
Klar, die weiß, das ist so ein Elfmeter bei dem Fußball anliegen zu bleiben. Nee, weil du hast vorhin gesagt, du bist schon ziemlich lange mit Moses unterwegs und du hast kurz angedeutet, was mich natürlich neugierig gemacht hat, dass du in einem Werbestudio den Moses erstmal kennengelernt hast oder so.
Ja.
Das weckt die Neugier bei mir.
Das war in einem Werbestudio und das gibt einen berühmten Guard Haarstudios Trailer Stu Studio Line.
Ja.
Der gerappt ist von einem gewissen Herrn Pelham.
Ernsthaft?
Ja. Ah, und das war mein Witness gewesen sein. Ich glaube, so 92 habe ich den getroffen. Und dann habe ich, weil ich ihn getroffen habe und weil wir mit den Monotones unser Jubiläum planten, das war unser 15. Jubiläum in der Butch Cup. Und dachten wir laden mal irgendwelche anderen Leute ein. Und dann habe ich, weil ich den Moses in einem Studio getroffen hatte, habe ich irgendwie die Nummer rausgekriegt und habe dann gesagt, sag mal, hast du da Lust, als Gast so ein Rap-Feature zu machen? Und dann kam er mit einem Kumpel und das war der erste RHP-Auftritt.
Mhm.
Also vor allem. Also es gab noch keine RHP-Platte und nichts. Der war tatsächlich mit den Monotones. Da haben sie Reime, haben wir gespielt und noch irgendein, so ein bisschen so ein metalartigeres Stück, wo sie gerappt haben. Und seit der Zeit eigentlich im Grunde kennen wir uns dann auch eher näher.
Das ist ja historisch.
Ja,
voll.
Und dann gab's 5 Jahre später, das 20-jährige Jubiläum, auch in der Butch Cup, wo ich auch einen Moses eingeladen habe. Und da war auch Thomas. Und das war der einzige RHP-Auftritt, nachdem sie sich eigentlich getrennt hatten. Also da machte der Moses gerade diese geteiltes Leid 1.
Mhm.
Und Thomas sollte eigentlich geteiltes Leid 2, also das Gegenstück machen, aber er kam damit irgendwie nicht zu Potte und das hat sich dann zerschlagen.
Ja.
Aber sie haben dann tatsächlich, waren sie noch zu zweit, bei seltsamer Weise, also es ist auch eine sehr schräge Koinzidenz, aber dann haben die noch ihren einzigen quasi Revival-Gig hatten sie auch mal in Monotones und dann war das auch schon wieder vorbei.
Geil.
Ey, das ist stark. Ja. Also, siehst du mal.
Wir waren sogar am Anfang waren wir sogar mal bei irgendeinem Gewerkschaftstag in der Frankfurter Festhalle. Mit, wo Thomas und, also Moses und Thomas so einen Guest-Spot in Hessekommer hatten. Aber haben wir in der Festhalle gespielt. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie im HR noch irgendwelche Aufnahmen von. Keine Ahnung, ich hab's nie gesehen. Aber ich meine, dass es das gegeben hat. Wie auch immer. Also auf jeden Fall aus der Serie Geschichtsschreibung.
Ja,
jetzt ist so ein kleiner weißer Fleck weitergefüllt.
Ja.
Wir haben ja schon viel aufgearbeitet.
Ja, ja.
Aber da haben wir echt. Ja.
Der erste und letzte.
Also jetzt sagen wir mal so, die Geschichte ja auch schon eine Weile. Und da waren eben auch einige sehr skurrile Dinge dabei, aber jetzt, ja.
Ja, aber es ist geil, dass es immer irgendwie passt oder sich irgendwie, ne, besser, dass sich sowas findet. Dann.
Ja, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, erstmal ist Frankfurt klein. Ja. Wenn man mal ehrlich ist, wer in Frankfurt Musik macht und das über ein paar Jahre lang konsequent länger betreibt, der läuft sich automatisch über den Weg. Was übrigens auch ganz gut ist, weil in größeren Städten sind die Szenen so abgetrennt voneinander, weil es einfach genügend für jeden Mist gibt. Also da gibt es in Berlin gibt es genügend Psycho-Billy-Leute, die müssen nicht mit anderen Leuten reden. Ja. In Frankfurt gibt es einfach von manchen Sachen nicht genügend Leute. Das heißt, du musst automatisch in der Kneipe mit jemand anders reden. Und das führt manchmal dazu, dass du musikalisch halt Leute miteinander zusammen was machen, wo man gemeinhin nicht drauf käme.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz gut. Also.
Ali, wir haben eine Frage von unserem Barbesitzer.
Okay.
Vom Sigi.
Mhm.
Die würden wir dir jetzt kurz vorspielen und in
perfekter Qualität natürlich nochmal reinschneiden.
Nicht reinschneiden, einblenden für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tobi. Entschuldigung. Ja? So. So. Es geht los, Ali.
Mhm.
Gutes TV, der Sigi hier, gell? Wie ihr was sagen wollt, erstmal schön, dass ihr wieder da seid. Wird mal wieder Zeit, dass der Stammtisch mal belegt ist. Und du hast mir ja gesagt, dass ihr den Ali Neander, den Gitarristen da habt, gell? Finde ich total super, weil der hat ja bei der Rodgau Monotons gespielt, gell? Mit der Erbarm, die Hessekombe und so. Hab ich voll gern gehört hier, das ist ein super Lied hier. Hier, was ich fragen wollte, vielleicht kannst du das denen mal fragen. Ich meine, der hat ja echt Historie, der hat wahrscheinlich mehr Kerbe im Gürtel hier als Billy the Kid oder so. Und mich würde mal interessieren, dadurch, dass er mit so vielen Musikern und Künstlern gearbeitet hat, wer war denn für ihn da so ganz besonders so, also so inspirierend von der Persönlichkeit her, gell? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du das denen mal fragen. Ansonsten sagt er Bescheid, wenn ihr noch was zu trinken wollt, gell? Wir schwirren ja hier rum. Also, der Sigi.
Das ist nicht so einfach. Es gibt eine ganze Menge Leute. Also, fangen wir einfach mal an. Ja. Der Moses gehört sicherlich zu den Leuten, die mich jetzt persönlich insofern inspiriert haben, weil das ist ja auch so eine bestimmte Unbedingtheit gibt, so, mhm, die ich jetzt von mir zum Beispiel nicht kenne, wo bei mir so, ach komm, ist doch jetzt gut. Also,
schön,
das mag ich. Da ist nichts, da hört's nicht auf. Ja. Es gibt.
Das mag ich sehr gerne, ja.
Ja, oder?
Nee, das mag ich sehr gerne, so komm, hier ist doch, der Akkord ist
doch
super.
Ja, dann ja, ist doch. Reicht. Nee, dann sind es natürlich Millionen, ja klar. Also ich finde, auch so jetzt bei Monotones, meinem Mitstreiter, ja. Mitstreiterin, dadurch, dass wir uns so lange kennen,
ja,
ist natürlich, liegen mir ganz am Herzen natürlich, weil das alles auch natürlich solche Fausel sind, ja.
Ja.
Und so alle mit ihren Seltsamkeiten, wie so alte Ehe ist das.
Ja.
Aber das ist dann irgendwie, man lernt ja dann daran zu wachsen, dass du auch diese ganzen Widersprüche und auch Konflikte irgendwann mal überwindest. Ja,
klar.
Und so von berühmten Leuten. Du, da gibt's alles. Also es gibt berühmte Leute, die sehr inspirierend sind.
Ja.
Es gibt aber auch berühmte Leute, die sind einfach stumpf Arschlöcher.
Mhm.
Und da will man eigentlich die gar nicht kennenlernen. Weil das manchmal ist die Musik gut, so, und das möchte man sich nicht verderben lassen. Ja.
Okay.
Und die will man lieber nicht kennenlernen. Ja. Aber es gibt Leute, die sind auch auf eine, ich müsste jetzt mal nachdenken, aber es gibt Leute, die sind extrem entspannt und beeindruckend, haben so eine tolle Persönlichkeit. Aber ich müsste jetzt ein bisschen nachdenken. Also es gibt viel, das ist ganz viel und glaube ich wie im normalen Leben auch.
Aber es ist schon inspirierend auch für dich. Mit
absolut. Gerade weil das ja alles normale Leute sind. Das sind ja keine Übermenschen.
Ja.
Wenn du da so in die Nähe von solchen Leuten kommst, merkst du, das sind ja ganz normale Leute.
Ja.
Und warum kriegen diese ganz normalen Leute sowas Geiles zustande?
Mhm.
Was ist das? Ja. Und dann ist es manchmal, kann man es nicht erklären. Mhm. Manchmal ist es auch Fleiß oder manchmal ist es auch so eine Unschuld, mhm. dass die sind eben nicht so klugscheißerisch, sondern die lassen sich, die fühlen auch eher so, was sie tun, ja, und dann driften die da so hin, und das ist auch so, wo man, da lernt man manchmal was, wo man sagt, pass auf, sei nicht so clever, mhm. sondern sei irgendwie einigermaßen straight, so denk, versuch auch so zu fühlen, was dir wirklich gefällt und, ja. und was richtig mit dir funktioniert und nicht, was ist jetzt vielleicht mal und man könnte mir mal und so. Das ist was, das lernst du von solchen Leuten. Aber auch die, manchmal einfach, dass die in ihrem Leben, das muss man einfach auch zugeben, wie die Verrückten geübt haben,
ja.
als ich in der Kneipe gesessen bin. da muss man dann auch einfach sagen, ja,
Ich, okay,
so, ist in Ordnung. Ja. So,
sehr gut.
Aber dann wieder auch so, was auch ganz interessant ist, was ich auch wieder über Hip-Hop gelernt habe, dass es gar nicht so darum geht, oft, was man jetzt kann,
ja.
sondern die Urteilskraft.
Ja.
Also diese Geschichte, so quasi, also eine klassische frühe Moses-Geschichte, würde ich sagen, Martin, ja. spiel mal einen Akkord. Nee, düstere. Nee, noch düsterer. Ja. Den. So, ich spiele jetzt nochmal einen anderen Akkord. Nee. Ja. Den.
Ja.
Und so wird dann komponiert. Und, ja. und da ist der, und da ist der, aber was ist das Tolle daran? Das Tolle daran ist, dass das die Entscheidungskraft, dass ja. du genau weißt, was du willst.
Ja, genau.
Und dann musst du das gar nicht können. Du musst es einfach nur entscheiden.
Ja.
Also, wie ja früher auch oft bei so Club-Geschichten, aber einer war so der Schrauber.
Ja.
Und einer war so der Typ, der in den Clubs rumgelaufen ist und hat halt die aktuellen Sachen gehört und ist dann ins Studio gekommen und dann geht er durch die Bassdrums im Sampler. Bim, bum, bum, buf, 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 buf. Und so, und dann irgendwann sagt er, die.
Ja.
Und weil der im Club halt das gehört hatte.
Ja, klar.
Und der Schrauber hat doch keine Ahnung, die sind alles, diese Bassdrums sind alle gleich, ist doch scheißegal. Ja, ja. Und du musst halt einen haben, der was kann und einen, der was will.
Ja.
Oder musst es versuchen, in dir so zusammen
ja.
zu friemeln. Und das ist dann manchmal so, wenn du denkst, so, ja, ich kann ja so ein bisschen Musik und so, ne? Und dann kommst du an jemanden, da ist viel wichtiger, was die wollen. Oder die haben irgend so eine Idee. Also ich habe letztens mir dann, ich bin ja auch spät dazukommender, weil ich halt kein Hip-Hop-Produzent bin,
ja.
aber ich habe angefangen mal so Jay Dilla-Zeug zu hören,
ja.
wo der angefangen hat, diese Sachen so gegeneinander zu verschieben, diese komischen schlapperigen Beats da von Anfang der 2000er.
Ja.
Und
schlapperigen Beats, gut.
Ja, ja, wo sie auf der MPC dann halt so verschiedene Quantisierungen angemacht haben ja. und so. Und ich hatte das damals schon mitbekommen. Wir haben ja mit so Leuten auch live zusammen gespielt, so.
Ja.
Aber ich habe jetzt quasi erst 20 Jahre später habe ich diese Seite, also nicht die Musikerseite, sondern die Produzentenseite davon kennengelernt, ja, ja. und so. Und das ist, dass Leute einfach so sagen, ach, das ist mir jetzt langweilig, immer dieses quantisierte Zeug. Komm, ich mache jetzt mal irgendwas, was ein bisschen, und ja, das ist doch irgendwie geil. So, was ist das? Keine Ahnung. Das ist irgendwie geil. So, ne? Ja. Und das muss man, glaube ich, bei sich selber auch suchen. So, wo man sagt, so, ich mache jetzt was, das ist irgendwie geil. Ich weiß nicht genau, was es ist.
Ja.
ja. Das ist interessanter als ich kann das, ich weiß, wie es geht und jetzt mache ich es halt nochmal. Also.
Aber würdest du, also ganz kurz für mich auch zusammengefasst oder für uns, bist du auch in sehr vielen unterschiedlichen Musikgenres unterwegs,
yeah.
im Prinzip. Und das ist ja auch nicht immer ganz einfach.
Ja.
Sagen, ich bin jetzt mal kurz...
Aber das ist so ein bisschen... Das ist der Hauptspaß. Also wenn du dann sagst so, und jetzt muss ich nur akustische Gitarre spielen.
Ja.
Und dann nicht mehr, ach du liebes bisschen, das kann ich überhaupt nicht mehr, das tut alles weh, das ist ja furchtbar. Und dann muss ich mich aber hinsetzen und muss halt ein bisschen akustische Gitarre üben.
Ja.
Und das ist halt super. Das das ist dann, dann wird, dann muss halt ein bisschen gearbeitet werden, dann geht's irgendwann so einigermaßen. Ich meine, ich kann es ja nicht so richtig geil, aber es ist so, dass es reicht, ja.
Ja.
Und jetzt zum Beispiel, ich spiele da mit diesem Rilke-Projekt und das ist ja dann so, da wird so Gedichte rezitiert, dazu ist dann wie so Filmmusik, das viel akustisch gesagt wird, ständig Gitarren wechseln und das ist so. Das ist eine völlig andere Welt.
Mhm.
Aber dann ist so, dann ist halt die Geschichte so, ah ja, Ali, dann mach halt mal Faulsau. Dann muss ich halt ein bisschen auf der Nylon-Gitarre dann da irgendwie üben und so. Und das ist aber auch gut.
Aber es wird, also du hast nie so, wie soll ich sagen, so Genre-Ängste gehabt oder das sagst du,
naja, nee,
komm, das mach ich nicht oder das.
Da war so.
Hab ich keinen Bock drauf.
Man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. In so einer, sagen wir mal, modernen, so ein bisschen Prog-Metal-Band.
Ja.
Ich wäre da nicht gut.
Ja.
Ich spiele einen anderen Stil.
Okay.
Das ist Quatsch. Da muss man sagen, pass auf, das haben andere Leute 20 Jahre gemacht. Ja. Das wirkt tausendmal überzeugender.
Ja.
Aber was ich kann aber ein paar Sachen machen, die dann vielleicht Jüngere nicht mehr können. Also so untergegangene Handwerkstechniken, der Fassbieger, der Tischschnitzer, weißt du, so der Typ, der so irgendwie so oldschoolig Rock mit einem lauten Marshall spielen kann, das kann ich dann auch beitragen. Dann kann ich sagen, pass auf, das kennt ihr vielleicht nicht mehr. Ja.
Ja.
Aber so manche Sachen muss man einfach auch zugeben. Wo du sagst, so, das ist Quatsch, warum soll ich das probieren?
Ja.
Also, ich meine, ich kann so ein bisschen faken, ich kann alles so ein bisschen faken, aber das, ja. Ich habe auch mal im Studio schon Ud gespielt, weißt du, und ich habe keine Ahnung.
Ud heißt was?
Ich habe nur Ud, also so ein lautenartiges türkisches Instrument.
Ach so, ja, genau.
Ohne Bünde, so.
Okay.
Und ich meine, jeder Ud-Spieler, du stimmst ja schon falsch, weißt du, und ich habe keine Ahnung, aber der Sound war irgendwie geil. Ich habe so kleine Samples hergestellt.
Ja.
Und so faken kannst du alles. Also, aber das ist was anderes als richtig.
Aber du würdest dich nicht verschließen, quasi.
Nein, überhaupt nicht.
Okay. Aber du bist ehrlich, halt.
Nein, ich war also zum Beispiel, ich kann, so jetzt gerade in der Werbemusik gibt es das ja sehr häufig.
Ja.
Mach mal sowas Metal-mäßiges. Ja, klar, da mach ich was Metal-mäßiges. Das geht schon. Ja.
Ja.
oder so Filmmusik oder so.
Ja. Ne?
Das ist, nee, es macht ja auch Spaß. Das ist ja wie so Verkleiden an Fasching.
Ja.
Und dann so mit verstellter Stimme. Komm her, Slim, oder ich knall dich ab. So, ja. Irgendwie so, komm mal gut. So, aber ich weiß, es ist ungefähr genauso realistisch. Ne?
Ja, aber du hast dann verschiedene Möglichkeiten, dich auch mal so auszuleben. Das ist ja dann auch nochmal so ein kleiner Ausflug.
Das ist wie Verkleiden. Das ist ja, total cool. Also, und auch so, dass man es probiert. Ich bin ja neugierig. Also, wenn du jetzt, ich weiß nicht, was Gitarre ist jetzt, sagen wir mal, auch nicht so das extrem innovativste Instrument in den letzten Jahren. Gitarre ist immer dabei, aber sagen wir mal, die Sachen passieren vielleicht doch eher in anderen Bereichen. Aber natürlich, wenn da irgendwas Neues passiert, ich möchte es schon auch irgendwie verstehen, ja, und zumindest so ein bisschen fake-mäßig mal probieren. Ja, das ist ja, macht ja Spaß, ist ja geil.
Siehst du? Aber es ist trotzdem Handwerk.
Ja, klar.
Ja, logisch. Definitiv.
Weil ich vorhin ja so provokant gesagt habe, hast nichts Anständiges gelernt.
Nee,
aber das ist
nee.
So. Das wäre vielleicht was. Wie hast du eine Gitarre spielen gelernt?
Ich habe angefangen zu spielen, weil jemand in meiner Klasse konnte so 100 Folksongs und hat am Lagerfeuer extrem gepunktet bei den Tikas. Und ich dachte, das muss ich auch können.
Ja, Knuckle on Heaven's Door und so. Ne?
Aber erstmal konnte ich keine Folksongs. Zweitens gefielen mir keine Folksongs. Und nach kürzester Zeit war es so, ich saß in der Ecke und nudelte auf der Gitarre rum und die Girls kamen vorbei und meinten, Ali, spiel doch mal ein Lied, das nervt wie Sau. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Aber dann später schon auch irgendwie. Aber
was hast du für die gespielt so dann?
Also die, das
was muss man können?
Was man so damals so
pumpen möchte damals.
So Cat Stevens oder so. Das musste man dann am Lagerfeuer musste man sowas können. Ne?
Ja.
Dann erst die, dass alle geschmeidig werden.
Ja.
Aber ich habe eher die Nerven zerfetzt da, weil ich habe dann Cream und Mahavishnu Orchestra gehört. Also es war auf jeden Fall völlig falsch. Trotzdem. Ich bereue es nicht.
Ja gut, dieses andere Zeug, das ist der klassische, ich bringe meine Gitarre mit zum Lagerfeuer, das gab es ja dann auch genug wahrscheinlich.
Ja, nee, du merkst ja dann irgendwann, dass dich an dem Instrument dann noch mehr interessiert. Mhm. Und ich meine, so klar, ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, dass man auch sich ans Lagerfeuer setzen können muss und ein paar Lieder singen muss, weil sonst ist das auch irgendwie scheiße. Also nur so dieses komische, narzisstische Gefichtel, das ist ja ganz schön, aber ich brauche ja... Also es ist ja auch ganz gut, so das was zu können und dann auch mal zu sagen, komm, jetzt spielen wir irgendwelche Lieder. Ja, das ist ja auch das Tolle an dem Instrument, das kannst du mit dem Klavier nicht machen.
Also, ja, ich habe mein Klavier dabei am Lagerfeuer.
Ja, also, komm, hilf mal gerade mit tragen.
Also, komm, häng ja dabei. Yes.
Hilf mal gerade mit tragen, ist ja gut.
Ich
hab so einen Flügel oben auf dem Campingplatz stehen.
Flügel oben. Da ist ja so ein Flügel-Flight-Case. Ja, das wird dann so.
Kann man runtertragen.
Wird dann so über den Rasenboden drüber geschoben.
Aber würdest du sagen, dass man gute Hits, sag ich mal so,
ja.
Kann man auch mit der Gitarre spielen, oder?
Natürlich, man sagen wir mal, zumindest komponieren. Also selbst Depeche Mode-Stücke sind, glaube ich, auf der Gitarre komponiert zum Teil. Die machen es dann nur nachher anders.
Genau. Das ist ja klar.
Okay. Die Gitarre ist ein super Stück, um zu komponieren. Kommen andere Stücke raus wie mit Klavier, kommen natürlich andere Stücke raus wie mit einer MPC, ist ja klar. Aber das ist, hindert einen an nichts. Ob das dann immer da drauf bleiben muss, die Gitarre dann am Schluss, das ist eine andere Frage. Oder ob man sagt, das triggert nur eine Gesangsmelodie.
Ja.
Und dann lässt du diese ganzen Akkordscheiße weg. Und nimmst einfach nur die Gesangsmelodie und machst darunter ein ganz anderes Arrangement. Das ist dann auch so eine Frage, dass man sich dann von solchen Sachen trennen muss. Mhm. Oder lernt, sich davon trennen zu können.
Ja.
Zu sagen, pass auf, das eigentlich geil ist jetzt diese Linie. Und das andere war nur sozusagen die Backunterlage.
Ja.
Und die muss jetzt sozusagen entzogen werden, unter dem Kuchen hervorgezogen werden. Ja. Und das ist Urteilskraft wieder. Das ist genau dasselbe. Ja.
Für die Eltern, die zuhören an der Stelle, was sagst du?
Für Eltern?
Ja, Klavier oder Gitarre lernen?
Das ist egal. Wenn ein Klavier da ist, ist auch Klavier super.
Oder Keyboard halt, aber ja.
Ja, nee, Klavier.
Ja? Würdest du sagen?
Weil das auch was Physisches ist.
Okay.
So, Klavier ist cool.
Ja.
Nur Keyboard finde ich nicht so gut. Also das kann, weil wenn du ein bisschen Klavier gelernt hast, kannst du auch Keyboard. Das ist nicht so schlimm. Das ist was anderes, wenn jemand sich dann an den Laptop setzt und anfängt, am Laptop Musik zu machen. Das ist eine andere Geschichte. Das ist was völlig anderes.
Ich meinte quasi der Unterschied zwischen Gitarre lernen oder Klavier lernen.
Das hat mit der Persönlichkeit zu tun.
Ja.
Es gibt Leute, es gibt Kinder, die tendieren mehr zur Gitarre.
Ja.
Und wahrscheinlich auch zu ganz anderen Instrumenten. Du kannst ja auch Flöte oder irgendwas spielen, aber so, Gitarre ist halt billiger.
Und leichter zum Lagerfeuer zu befördern.
Ja, leichter ins Lagerfeuer zu werfen, wenn es nichts geworden ist. Nee, aber,
Teil der Performance.
Wenn es geklappt hat, ja.
Nee, aber ich habe keine Ahnung. Meine Frau ist Pianistin, also
ja.
Da ist super, dass die Klavier spielt und die Gitarre ist so ein bisschen zwei Welten, die da aufeinander prallen. Das ist alles cool.
Nee, ich stelle mir doch manchmal die Frage so, weil ich ja auch ein bisschen Musik gemacht habe und auch noch mache. Mhm. Und bei mir war mir so diese Frage so, ich ärgere mich darüber, dass ich kein Instrument gelernt habe, klassisch in dem Sinne. Ne? Mhm. Und die Frage war mir so, okay, was wäre für mich besser gewesen? Sprich, Klavier zu lernen oder Gitarre?
Wenn man so quasi vom Fußball kommt, in Anführungsstrichen, dann spielt man aber auch, muss man ja weder Klavier, kannst du Bass oder Schlagzeug spielen. Weißt du, wenn du gleich sagst, komm, wir machen gleich eine Band.
Ja.
Weißt du, so gar nicht. Es gibt ziemlich berühmte Bands, haben einfach zusammen angefangen, Musik zu machen. Also ich glaube Nirvana oder so, ich weiß nicht, ob die vorher groß gespielt haben. Die haben einfach ihre Instrumente in der Band gelernt. Ja. Mhm. Das gibt's. Oder Velvet Underground. Ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass Velvet Underground, dass die irgendwie, bevor sie das gemacht haben, groß Musik gemacht haben. Die haben, die haben da, hingen in diesen Galerien da rum und haben da angefangen, dann der Akkord, da spielen wir mal den. So, jetzt könnten wir mal einen anderen nehmen. So, das ist, das fängt, oder da fängt man mit Schlagzeug an oder mit wie gesagt, Bass oder Bass, du als Bassist, da kriegst du immer Jobs. Bassisten werden gesucht.
Ja, ist es so?
Klar. Es gibt nicht so viele.
Wenige,
gibt wenige. Ja. Und die, die das gut können, die können quasi davon leben.
Ja, ja gut, mein Sohn spielt Klavier.
Sehr gut.
Von daher muss ich ihn jetzt auf Bass umschulen.
Umschulen auf Bass.
Nein, ich finde, ich spiele Bass. Ich finde es wichtig, also erstmal, dass es von ihm selber kam, dass er was machen wollte, ja, musikalisch. Das finde ich schon gut, weil in meiner Kindheit war das auch so, okay, ich habe dann halt mal angefangen, weil es halt günstiger war, dann hast du ein Keyboard hingestellt bekommen, dann bist du mal zum Unterricht gegangen und das war es halt dann eben nicht für mich, aber vielleicht auch allgemein Musik nicht. Weiß nicht, also zu dem Zeitpunkt nicht oder der Zustand gut, war ist falsch oder
bei Musik Zeitpunkt. Ist manchmal so das Problem, ist, wenn alle Häuptlinge sind und es gibt keine Indianer, also alle machen Musik und keiner will zuhören, dann ist es auch so ein bisschen, denkst du auch so, ja. Also
ja, und er kam halt von alleine. Und da ging es halt auch tatsächlich erstmal los mit Schlagzeug. Und es ist dann doch, wenn man sagt, okay, will ich Schlagzeug lernen, ist es erstmal bisschen schwierig rein vom erstmal sage ich tatsächlich vom Platz, wo stellst du das Ding hin und
ja,
dann
also
ist
Platz
es dann,
und Krach und so weiter, aber wenn du dann, aber das ist, ich kenne ja nun Leute, die haben als Kinder angefangen am Schlagzeug zu spielen und wenn dann so ein bisschen der Hebel so um und dann, das ist mein Ding, das ist, da ist sowas wie Schlagzeug ist super interessant, weil das ist auch so rein, sagen wir mal, neurophysiologisch, weil da so diese Gehirne miteinander so ver... Ja. Ist ähnlich wie Klavier auch. Das ist super dadurch, also das ist unheimlich quasi toll, also für die Gehirnentwicklung.
Ich hatte grundsätzlich auch gar nichts dagegen. Es war halt tatsächlich die praktische Umsetzung des Ganzen.
Wahrscheinlich einfach eher fürchterlicher Krach.
Ja, verstehe gerade ich. Am Anfang.
Ja, heutzutage gibt es ja dann
Drums.
Ja, aber das ist aber auch das ist immer dasselbe das Problem, wenn du nicht mit diesem richtigen, nicht weil ich jetzt irgendwie so irgendwie komische puristische Vorstellungen habe, aber das, wenn du die nicht mit diesem richtigen Gefühl zu tun hast, wie diese Sachen sind, das ist, dann bleibt immer so eine Distanz. Das ist genauso bei Keyboards und Klavier und bei Schlagzeug. Das ist kein Problem, wenn du auf dem richtigen Schlagzeug lernst und dann nachher auf dem E-Drum spielst, weil es nicht anders geht. Aber, aber wenn du auf dem E-Drum lernst, das hat keinen Sinn. Das ist, du bist dann immer in dieser, in so einer Welt, die nicht, einfach nicht the real thing ist,
Das ist genau Beispiel DJ mit Platten und dann halt irgendwie Controller.
Ich meine,
sagen auch viele.
Da muss man auch sagen, dass natürlich, ich habe jetzt zum Beispiel, das war ja ganz interessant, jetzt waren wir ja auf Tour und der Feis, der ja jetzt kein angestammter Vinyl-DJ ist, hat dann mit dem Controller gescratcht.
Genau.
Das war total gut. Das war, also für dieses. Ich rede jetzt mal nicht davon, ein DJ-Set zu machen.
Nee, was er macht dort für die Show.
Sondern es ist so Turntable, Scratchen und so weiter.
Genau.
Das ist wirklich eine totale Erleichterung.
Ja.
Weil du dann diese Files scratch und das ist ein Teil so des Gesamtarrangements.
Genau.
Das musste früher auf LPs gepresst werden, die Stellen.
Genau.
Das war so ein bisschen urtümlich und so. Das ist zwar halt vielleicht so eine gewisse Romantik, aber wo du sagst, also es hat in der Musik jetzt überhaupt keinen Unterschied gemacht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es was anderes ist, auch weil die Platten ja auch so ein bisschen rauschen und knacksen und so. Ob du jetzt ein Vinyl-Set als DJ machst oder ein File-Set machst.
Total.
Das kann ich mir, wobei natürlich niemand will diese Platten mehr rumschleppen und das versteht ja auch jeder, weil du hast ja diese Koffer dann, diese und so, das ist furchtbar und dann kommst du mit dem Stick da irgendwo hin. Aber das kapiere ich, dass das irgendwas anderes ist.
Ja, und wir haben einen
guten Freund, dessen Namen können wir auch ruhig nennen, den Patrick, der auch damals mit Platten im Club aufgelegt hat und mich hier und da vertreten sollte, musste auf Hochzeiten als DJ und ich ihn so ein bisschen in diese DJ-Controller-Welt geführt habe und der konnte noch scratchen auf Plattenspielern. Ne? So. Und der hat das ausprobiert und meinte so, ja, ist okay. Also er hat das musikalische Verständnis, das zu machen, ne? Aber es ist was anderes. Und er hat dann sich einen Controller bestellt, der quasi diese, weil Plattenspieler drehen sich unaufhörlich, ne? Also die drehen sich weiter. Das heißt, wenn du die anhältst und dann was machen musst, der dreht weiter. Und das macht ein Controller nicht. So.
Und ich weiß jetzt nicht, der Feist hat auch mit so einem, das war ein Controller, auch da war eine Platte, lag ja, da auch drauf.
Genau.
Ich kann jetzt sein, dass aber das nur die Platte war einfach nur zum Bewegen. Also
ja, aber auch da läuft, also ich glaube, ich habe mir Feist
Setup jetzt wirklich
angeguckt, aber ich glaube auch, dass er auch so eins hatte, wo quasi die Platte sich dreht und er damit arbeiten kann. Ja. Und in so einem normalen, jetzt, sorry, ein bisschen Nerd-Talk für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einem normalen DJ-Controller hast du quasi zwei Räder, die du drehen kannst, aber die laufen nicht. Ja. Das heißt, der Song läuft sowieso und du kannst mit den
Rädern kannst du Rädern die sozusagen kannst du dann irgendwelche
Sketches
machen. Sollen. Ja, das ist, und dass du dann sozusagen so zurückgehst und wieder das startest. Und so.
Genau, du hast diesen Widerstand, ne, weil es eigentlich weiterläuft. So. Und das war auch beim Kollegen von uns jetzt der Fall, dass er meinte so, nee, ich komme damit mit besser klar, weil das sich weiter bewegt.
Ich glaube, deswegen haben die das ja auch entwickelt. Also vorher waren das ja nur diese quasi wie so CD-förmige Dinger.
Genau.
Und jetzt haben sie ja richtig Vinyl quasi drauf, dass man das Vinyl-Feel hat. Ne? Und dann wird halt mit dem und klar, das ist natürlich, weil die Leute, die sich das dann über die Jahre an drauf geschafft haben, diese ganzen Bewegungen, diese ganze Ergonomie, das ist natürlich blöd, wenn du sagst, ich möchte gerne meine Ergonomie behalten, aber ich möchte natürlich jetzt nicht diese 80 Kilo da schleppen.
Ja, klar.
Ja, und
plus die Größe auch, ne? Also auf den meisten Controllern ist halt diese Drehscheibe relativ klein.
Ja, klar.
Und
nee, das war auch das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass dann quasi eine Platte drauf kommt.
Ja, genau.
Und dann das quasi der Controller ist. Aber das ist so ein bisschen so ähnlich wie, ob das jetzt Gitarren-Synthesizer oder E-Drums sind oder so. Da geht es immer so, man will eine Bedienoberfläche schaffen, die möglichst analog sich anfühlt.
Ja.
Und wo du aber dann Zugriff auf diesen ganzen digitalen Kram hast.
Ja, das ist genau das, wollte ich auch nämlich gerade sagen, weil wir haben ein E-Piano zu Hause.
Mhm.
Ne? Und das ist aber auch, und wir waren zusammen kurz vorm Kaufen, auch im Sessions, und da saß mein Sohn 9 Jahre an ganz vielen verschiedenen Geräten. Und er hat halt Unterricht in der Musikschule. Ich konnte es so gar nicht so nachvollziehen, aber der saß an verschiedenen Geräten und hat gesagt, naja, das ist nicht so gut, weil auch wegen dem Widerstand der Tasten, so was beim Keyboard zum Beispiel gar nicht ist, ne? Und er hat gesagt so, ja, nee, die sind nicht so gut und das ist, also ich saß da und für mich waren die alle gleich, aber für ihn schon war das schon ein Unterschied.
Anschlagsdynamik ist natürlich, wenn du Klavier spielst, jetzt nicht Keyboard, aber wenn du Klavier spielst, ist die Anschlagsdynamik das Wichtigste. Also das Gefühl, dass sich das so anfühlt wie ein Klavier. Das ist ja auch ein Widerstand. Dann braucht man so einen Druckpunkt und all so Kram.
Genau.
Und das ist natürlich, da gibt's, wie gesagt, das ist ähnlich. Das ist einfach so die Ergonomie, also dass die Bedienoberfläche, dass die sich möglichst so anfühlt, dass man das Gefühl hat, das ist vergleichbar mit, was ich die ganze Zeit kenne.
Ja, und das ist der Wahnsinn, weil, ich meine, ich kenne nur Keyboards in dem Sinne, ne, weil von dir aus dem Studio oder wie auch immer. Und haben wir halt dieses E-Piano jetzt zu Hause und das ist wirklich, es fühlt sich an, wenn man da mal so drauf nimmt, wie so ein richtiges Klavier. Und wenn man dann überlegt, aber die Töne sind eigentlich digital. Und mir hat mal jemand erklärt, dass das wirklich aus verschiedenen Winkeln aufgenommen wird, damit diese Töne
kannst. Mittlerweile extrem, also diese Klaviersamples, das sind dann, ich würde mal sagen, 20 Dynamikstufen, also von ganz leise bis ganz laut, aufgenommen, also gesampelt.
Ja, genau.
Und dann jeder Ton einzeln.
Ja.
Und dann nehmen die das Geräusch separat auf, wenn man aufs Pedal tritt. Dieses und so seltsame, lauter so Artefakte werden dann extra nochmal dazu gemacht, dass es möglichst realistisch ist. Das ist schon ziemlich verrückt, was da
passiert. Ja, also geht. Wenn man sich das so vor Augen führt, ja. Also man merkt selber, wie man hinters Licht geführt wird.
Und ja, aber auch da ist es immer so, das ist ein bisschen wie bei, sagen wir mal, dem neuesten Marvel-Film. Wenn der 2 Jahre alt ist, siehst du das Rendering. Ja. Das ist okay. So digitale Technologie ist halt, die altert halt unfassbar schnell. Ja, also das, genau.
Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass man sich jetzt nicht so einen Flügel ins Zimmer stellen muss, sondern dass man relativ kompaktes, aber wirklich annähernd an dem Original hat. Plus, es geht mit Kopfhörern.
Es ist leise, kriegt leiser.
Und, ja, genau.
Und es ist natürlich, ich sag mal, wenn du in der normalen Wohnung bist, also ich kenne Nachbarn, die dann, wenn der kleinste Pups passiert, dann irgendwie völlig steil gehen. Also.
Ja. Nee, wir haben da die beste Lösung gefunden. Also wie gesagt, er hat einmal die Woche Unterricht, da ist er sowieso in der Schule und so, und dann übt er halt zu Hause ein bisschen. Das ist aber, deshalb meine ich das auch, das habe ich durch ihn gelernt, dass es halt wirklich was anderes ist, wenn man dieses Ursprüngliche lernt, anstatt wenn man direkt in diese digitale. Deshalb, wir haben ja auch, Steve und ich, wir haben ja auch im Vorher überlegt, als er gesagt hat, er möchte Schlagzeug spielen, haben wir uns das halt auch angeguckt, weil Schlagzeug an sich und was brauchst du da ist, und so weiter. Und dann haben wir uns diese
Frontcomputer da angeguckt. Seine Funktion und so. Aber wenn du ein Instrument, also ich meine, es klingt super konservativ, aber es ist tatsächlich vom Erleben, wenn du da auf so eine Trommel haust, ja, und so, und dass du auch kapierst, was du da machst, das ist. So rum ist es besser. Und dann kannst du später immer sagen, pass auf, ich muss aus verschiedenen Gründen, weil es hier Lärmprobleme gibt, muss ich das, was ich jetzt vorher gelernt habe, auf dem digitalen Schlagzeug machen.
Ja, aber ich bin auch
eher ein Freund. Im Grunde genommen, das ist wie, ich muss, was ich auf einem analogen Turntable gelernt habe, auf dem Controller machen.
Ja, genau. Ja, aber ich finde auch, ich glaube, und das ist wirklich nur Glauben, weil ich glaube, aber die Verbindung zur Musik ist auch eine andere. Das ist vielleicht auch altmodisches Denken, aber Handwerk, da passiert was, ich hau da drauf und dann kommt ein Ton und so weiter und so fort gegenüber zum Digitalen. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo man vielleicht, ja, ist heute vielleicht auch anders, aber ich könnte das besser verstehen, wenn man sagt, okay, ich fühle was, ich spüre das. Wenn ich jetzt auf ein Schlagzeug haue, dann merke ich das im Bauch und bei dem anderen merke ich es über die Lautsprecher vielleicht eher, dass da eine andere Verbindung auch zur Musik
kommt. Ja, ich meine, also bei den Sachen, die wirklich elektronische Musik sind und so, da braucht man ja auch diese Analogie zu irgendwelchen akustischen Instrumenten nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich mache elektronische Musik, ich habe irgendwelche Software-Synthesizer oder irgendwie kleine Modular-Dinger und schraube da dran rum, das ist was völlig anderes. Ja, das ist in sich völlig stimmig.
Ja.
Und das ist so. Ja. Aber wenn ich sage, ich mache so ein simuliertes Instrument, dann ist, glaube ich, irgendwann doch, dann kommt die Idee auf, ich will die Simulation nicht, ich will.
Ja, aber das, ich glaube, das ist doch genau, das nehmen wir wieder Moses als Beispiel, ne? Ich meine, theoretisch könnte er sich auch mit dem DJ auf die Bühne stellen, wie es ja auch manche Hip-Hopper machen, und dann kommt das alles irgendwie vom Band oder wie auch immer. Aber der Effekt, wenn eine Band auf der Bühne ist und die Musik spielt, das erfüllt ganz anders den Raum, finde ich. Also das ist gut, das ist auch Geschmackssache.
Ich glaube, es hat einfach auch damit, das ist auch eine Frage des, sagen wir mal, Alters. Also das muss man auch einfach sagen, der Moses ist ja jetzt nicht 25. Also du kannst jetzt, der Moses ist jetzt nicht der neue heiße Hip-Hop-Scheiß. Ja. Sondern der ist der alte heiße Hip-Hop-Scheiß. Und das heißt, du musst dann irgendwie, da geht's nicht mehr mit Turntables in einem Mikrofon. Man muss sagen, pass auf, das hat keinen Sinn, jetzt dagegen anzustinken. Das ist Quatsch. Ja. Weil Hip-Hop ist relativ grausam, was so geh weg, ich bin's jetzt. Weißt du, so, das geht schnell. Also diese, wenn du, es sind ja nicht nur jetzt die Leute aus den 80er Jahren, die vollkommen abgemeldet sind. Da gibt's ja keine großen, gibt's natürlich manchmal so ein bisschen so eher traurige Package-Touren mit Curtis Blow und Grand Master Flash oder sowas, aber wenn du das mit Rockmusik vergleichst, was für ein Standing, so alte Rock, also ich meine, die Stones, die jetzt fast 80 sind, die sind in Stadien, da zahlen die Leute 300 Euro. Also ich meine, ich möchte nicht hin, aber ich meine so, und das sind 60.000 Leute, das ist im Hip-Hop ganz grausam. Ja. Da bist du schon, wenn du Method Man oder irgendwas aus den 90ern bist oder so, bist du schon weg, du bist tot. Ja, du bist eigentlich im Grunde, wenn du aus den frühen 2000ern bist du auch schon tot. Das ist, das, Das wird alles noch so, alle wird genickt und manche Leute sind also Snoop und sowas, da wird man, ah, Snoop, geil und so, ne? Ja. Aber das ist eigentlich nicht mehr, das nimmt niemand mehr ernst, ja.
Die machen halt so ihr eigenes Ding
und das ist halt jetzt so eine irgendwie noch, das ist nicht? So eine Figur, so eine Figur der Zeitgeschichte, ja, aber das ist jetzt nicht wirklich mehr etwas, was so im Hip-Hop eine Rolle spielt, also soweit ich das beurteilen kann.
Ja. Aber ist es nicht auch so, dass sich natürlich auch dadurch irgendwie die Musik ja auch verändert, weil meine Meinung, es hat auch viel mehr Qualität und es ist ja viel musikalischer und das vielleicht auch mit dem Alter, dass man sagt, so, ich möchte dann auch, klar, es ist, ich muss was machen, um dann auch attraktiv zu bleiben, aber auf der anderen Seite habe ich auch einen ganz anderen Anspruch an die Musik vielleicht.
Ja, ich glaube, aber das Interessante ist ja gerade bei jemand wie Moses, der sich ja, das ist ja nun sowieso immer schon mehr als Hip-Hop gewesen, sondern das war ja schon relativ früh, hat er gesagt, pass auf, ich werf hier jetzt so eine Art Popmusik auf Hip-Hop-Basis oder irgendeine Musik auf Hip-Hop-Basis. Und das ist ja nicht nur, das ist ja nicht dieses darwinistische, ich gehe jetzt auf die Bühne und knock die anderen Typen von der Bühne, ja, weil ich, sondern so ein bisschen auch arrangementmäßig eine eigene musikalische Sprache. Das sind ja lauter Sachen, die andere Leute nicht gemacht haben in der Zeit. Das ist ganz eigenständig, auch nicht, es war auch nicht so einfach geklaut von Amerikanern, sondern es ist ja im Grunde genommen so ein bisschen Wagnerianisch-deutsch quasi, wenn man so will. Ne?
Ja.
Das war sowieso schon immer ein bisschen was anderes. Und das machst du dann eher mit einer Band oder mit einem Orchester oder mit irgendwas. Mhm. Ne? Das kannst du natürlich auch von irgendeinem Halbplayback laufen lassen, aber das ist so albern. Also das ist, ja, macht die Sache dann, ist so ganz arm.
Ja. Ja, ich finde immer, es hat eine andere Dynamik mit
ja,
Liveband.
Und ich meine, das ist, natürlich ist die Entwicklung dieser, da geht die Entwicklung auch immer weiter und es gibt natürlich viele Sachen, die jetzt eher, wenn ich jetzt 16 bin und pubertierend und komme aus Offenbach, dann höre ich vermutlich was anderes, ja. Aber das ist der Gang der Dinge, ja. Das ist normal, das ist ganz normal, dass wenn ich 16 bin und pubertierend aus Offenbach, dass ich irgendetwas hören muss, was jemand, der jetzt 50 ist, sagt, hör auf mit dem Scheiß.
Ja.
Sonst habe ich meinen Job als 16-Jähriger nicht richtig gemacht.
Das ist geil, das auch aus dem Blickwinkel zu sehen.
Ja,
stimmt schon. Weil wir hier öfter auch mal so aus unserem Blickwinkel das so beleuchten und dann halt auch nicht mehr so viel damit anfangen können mit dem einen oder anderen Sachen. Aber das müssen wir auch gar nicht.
Das ist nicht unser Job.
Genau.
Und das ist auch am schlimmsten ist dann weißt du, wenn die so als Eltern zu deinem 13-Jährigen sagst du, ah, schon die erste Haft, die aber besser. Das ist super arm. Ja. Sondern man muss da ins Zimmer kommen und sagen, mach die Scheiße aus.
Ja, das tut richtig gut, ja.
Besser, ja.
Weil, ja. Ja, die Sache ist die, ja. Wirklich so Geschichte aus dem Alltag ist halt so, die Jungs kommen halt auch mit Musik nach Hause und in dem Alter finde ich das schon teilweise krass, was die jetzt schon hören. Nein, das weil das ist halt so...
Oberkrass. Ja. Da bist du bleich.
Ja genau. So. Und dann ist aber die Nummer, manchmal ist es so, meistens, wenn ich dann mit dem Großen fahre oder so, wo ich dann sage, weil da kam er irgendwie neulich irgendwie hier mit... der eine Kumpel hat irgendwie Babo als Nickname für irgendwas, ich glaube bei Lasertag oder sowas benutzt. Und dann sage ich, willst du mal wissen, wo das herkommt? So, ne, wo wir gerade bei Hafti sind und so. Ja. Und dann habe ich ihn abgeholt und dann fahren wir so. Und dann habe ich so, pass auf, und dann habe ich mein Handy rausgeholt, angeschlossen und habe so, hier. Und dann habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, was das für ein Text war, ne, weil er auch ziemlich hart ist. So. Und mein Sohn sitzt halt mit großen Augen da und ich so, okay, das haben wir jetzt einmal gehört, damit du weißt, wo es herkommt. Aber damit konnte er nichts anfangen. Wo ich dann sage, okay. Weil wenn ich dann sage, ja guck mal, was wir hier hören oder so, ne? Ja. Und dann, die rollen dann ja schon gleich mit den Augen. Das ist ja dann auch so, oder ich hab so erzählt, dass du kommst und dann wollte ich meinen Kids halt auch so ein bisschen Anteil nehmen. Und dann gesagt, hier, guck mal, das ist so was, ne, natürlich monotones von meiner Kindheit, wo ich sage, hier, und dann habe ich gemeint, ja, guck, jetzt hören wir das mal. Und dann rollt er schon mit den Augen. Egal, klar, was das ist, weil es von mir kommt. So,
ja,
ne? Und dann habe ich erstmal bei YouTube
das genommen. Du alt bist halt,
ne? Ja, aber dann habe ich aber erstmal, weil Fußball absolut angesagt ist, habe ich hier Pokalfinale 2018. Erbarme zu spät die Herzen, nachdem sie den Pokal gewonnen haben. Und die Fans singen das mit. Also das läuft im Berliner Olympiastadion, das Lied.
Ja, ja,
und die singen alle mit. Ja. Und dann wollte ich ihn über die Fußballschiene so holen. Und dann so, ja, okay, ja, habe ich schon mal gehört. Wir waren schon mal im Stadion, ja, haben wir schon mal gehört. So, und dann habe ich gemeint, ja, pass auf. Und dann habe ich diesen Auftritt dann hier, wo Gottschalk am Anfang sagte,
ja,
das hier.
Das ist bei YouTube ganz oben, ja.
Genau, das ist bei YouTube ganz oben und so. Und habe ich gemeint, ja, ihr werdet mal sehen, weil ich weiß nicht, von wann der Auftritt ist. Aber 84, genau. Habe ich gemeint, so, euer Papa war da 5 Jahre alt, als der Auftritt war. Ja. Und dann habe ich gemeint, guckt euch mal an, wie die Menschen damals aussahen. Und die haben gerade so ein Spiel, wegen LOL hier, weil wir das zusammen geguckt haben, auf Dings, du darfst nicht lachen. Ja. Machen die so, okay. Und dann sagt er zu seinem Bruder, hey, du darfst nicht lachen, wenn wir das jetzt gucken. Und dann guckt man sich das selber an und dann sagt man so, wow, ist das lange her. Und für uns war das früher halt so normal.
Ja, klar.
So, aber das Krasse ist, und jetzt nochmal um den Bogen zu spannen, wieder zur Musik, ist so, dass aber trotzdem dieses Lied jetzt zum Beispiel, ja, wo ich nicht weiß, ob dich das vielleicht schon, ob das zu viel ist, aber...
Das macht mir gar nichts.
Ja,
das einzige Problem ist, dass die Bundesliga irgendwie in 60er Jahren einen Sonderdeal mit der GEMA ausgemacht hat. Das heißt, wenn das im Stadion läuft, gibt's kein Geld.
Boah, das ist hart, weil das läuft immer, ne? So. Auf jeden Fall...
Sehr schlecht.
Ja. Echt sehr schlecht, ja. Aber das Ding ist halt, dass dann trotzdem dieses Lied, was jetzt so alt ist, immer noch krass aktuell ist.
Na naja, gut, also ich meine, die Eintracht hat ja lauter eher urtümliche Lieder. Da ist ja nichts wirklich neu.
Genau, ja, okay. Also ich muss auch dazu sagen, hier...
Schwarz-Weiß wie Schnee ist ja auch ein alter Shanty.
Ja, und hier im Herzen von Europa. Das sind meine Kinder, das haben die auf ihrem Toni.
Ach, das, die haben das da drauf, das ist irgend so ein komischer Polizeikor aus den 60er Jahren, genau, oder sowas. Ne?
Aber trotzdem, es ist so, ich habe es mir dann auch nochmal mit anderen Ohren angehört. Mhm. Ne? Und dieser Text einfach krass geil. Und wirklich, das ist so, es ist halt wirklich... Ja, gut, vielleicht glorifiziere ich das auch, aber es ist so... ist wirklich auch zeitlos. Muss ich mal wirklich dazu sagen, weil es so, was hat man früher gesagt, so they put Hessen on the map oder sowas, ne? So, aber es war so dieses Ding, wenn man sich das anhört, es ist wirklich inhaltlich zeitlos und das ist halt geil. Ich meine, das ist so dieses Ding und dann hast du halt auch gemerkt, okay, die Kids, die können das verbinden die natürlich auch, hier Fußball und dann Stadt und keine Ahnung. Aber das ist halt das, worüber wir uns auch öfter unterhalten haben. Wie ist es mit der heutigen Musik? Ist die so zeitlos wie die damals gemacht wurde?
Ja, das weiß ich, das können wir nicht beurteilen. Es gibt bei Popmusik immer, es gibt Sachen, das ist wie so Frischobst. Es muss schnell gegessen werden, sonst vergammelt es.
Das ist ein geiler Vergleich.
Und dann gibt es Sachen, die das ist auch nicht schlimm. Also das ist auch super, dass es so ist. Ich habe da mache gar keinen qualitativen Unterschied. Und dann gibt es Sachen, die bleiben irgendwie hängen. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft so Erfahrungen gemacht, dass ich dann Sachen gehört habe. Zwei Sachen, sagen wir mal, die fand ich beide gleich gut. Und 10 Jahre später höre ich mir die nochmal an. Und das eine ist geil. Und das andere ist völlig lächerlich. Und es war, damals war mir der Unterschied überhaupt nicht klar. Ja, sondern ich habe das beides geil gefunden und gefeiert und ohne Ende. Ja. Und nach 10 Jahren denkst du so, das ist ja total peinlich, das eine. Und das andere ist immer noch geil. Mhm. Und das ist eine typische Erfahrung. Und das ist manchmal auch Zufall. Dass dann Sachen einfach so lange irgendwie, auch weil sie sozusagen im Gebrauch sind,
sagen wir es mal gut, einfach. Ja.
Also wie es bei Hesse kommen, ist klar, das ist dann einfach in Gebrauch. Ja.
Ja, ja, wobei, ich habe auch, und da komme ich vielleicht zu meiner Geschichte, die ich vorhin schon mal kurz angeteasert habe, wie man das so schön sagt. Mein Stiefvater hatte in seinem Auto immer eine Kassette liegen.
Mhm.
Und es war volle Lotte mit dem Eishockeyspieler
von drauf.
Und das Ding lief halt bei uns, da war ich das Erscheinungsdatum wahrscheinlich nicht gleich, aber die lag halt immer im Auto und da war ich vielleicht so 8 oder so. Und es musste immer diese Kassette gespielt werden.
Ach, du Armer.
Nein, nein, nein.
Trauma.
Nein, gar kein Trauma. Weil, gut, ich sag ganz ehrlich, wie es ist, irgendwann verlief sich das halt, ne? So, aber ja, es gab so eine Zeit lang, wo man nur diese Kassette gehört hat und ich habe heute nochmal so nebenher so genau in dieses Album reingehört. Mhm. Und das ist das Krasse, dann kam der Text auf einmal so wieder. Ja. So, weil man das damals so oft gehört hatte, und deshalb ist es auch so dieses Begleiten, und das haben wir ja auch oft, dass verschiedene Generationen ihren eigenen Soundtrack
machen. Das merkst du ja jetzt auch, die jetzt bei den Kiddies jetzt. Aber was anders ist als, also jetzt, ich kenne das von meinen Kindern jetzt, was anders ist, dass das sozusagen, das ist, also ich habe jetzt so meine Tochter, die wurde jetzt irgendwie, mein Schwager hat Geburtstag und sie wollten für irgendeine Playlist wollten sie so Vorschläge haben. Und da hat meine Tochter ist 14, hat Harry Styles oder sowas gesagt und dann aber auch No Diggity und That Thing von Lauryn Hill, also so 90s Kram.
Ja.
Weil das gerade so ein bisschen hip ist, wenn du mit 14 so 90s-Kram hörst. Und das ist, weißt du, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur, oder sagen wir mal so, ich habe dann, als sie dann gesagt haben, ich stehe auf dieses Zeug, habe ich ihr so ein paar Sachen vorgespielt. Aber das, was ich auch vorhin gesagt habe, eben so, das gibt einen vollkommen freien Zugang zu allem. Das ist ein bisschen auch der Effekt jetzt, ne, dass du sozusagen, da musst du keine alte CD im Schrank suchen, sondern du hast sofort Zugriff dazu.
Ja, genau.
Und das heißt, und manchmal entdeckst du dann irgendwas, was du für dich geil findest, weil es auch sich ein bisschen von dem unterscheidet, was die anderen in der Klasse hören. Also, ne? Ja. Und oder weil es so vielleicht zwei, drei gibt, die draufstehen und so. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Phänomen. Das heißt, und das könnte ein Problem darstellen, dass du später nicht echt irgendwas hast, wo du so richtig dran hängst, weil das so, weil die Zeitachse so verschoben ist.
Ja.
Ja. Mhm. Also das ist nicht die Platte, die da rausgekommen ist in dem Jahr, wo ich zum ersten Mal jemand geküsst habe oder sowas, ne? Mhm. Sondern das war irgendeine Musik, die kam von ganz woanders her, als ich irgendjemand zum ersten Mal geküsst habe. Dann ist vielleicht noch das Stück, aber es ist nicht mehr so klar zugeordnet. Das
Zeitbezogen, ne?
Ja. Also, ja.
Gibt nicht mehr so diese, wenn man sagt, wie heißt es immer so die 80er, 90er und Western aus 2000 oder so, was auch schon 20 Jahre her ist. Ja, genau,
Zeitbezogen.
Aber ja, das ist so, das war tatsächlich, ne? Wir haben damals noch die CDs gekauft oder dann davor die Platten, ne? Und dann hast du so gesagt, so, okay, sieht man ja manchmal so, was war Nummer 1, als du geboren wurdest oder so.
Ja, das ist sehr peinlich, was man mittlerweile, ich meine, in meinem Fall ist es, sag mal, das ist ja, dass da Menschen überhaupt schon gelebt haben. Aber so, es gibt manchmal so vor 30 Jahren und ich so, das war doch gerade erst, oh, scheiße, peinlich. Mhm.
Ja, das ist echt hart manchmal. Ja. Ich mein, wenn man sagt,
also ich meine so, Smells Like Teen Spirit, glaube ich, vor 30 Jahren. Also ich weiß nicht, da war ich im Urlaub in Frankreich. Da lief das irgendwie in so einer Strandbar auf Video. Und ich dachte, oh, was ist denn das? 30 Jahre. Ja. Das ist, oh.
Aber ich erwische mich auch da teilweise, wo ich sage so, ah ja, die CD, die habe ich gekauft, als die rauskam.
Ja.
Das ist ein völlig blödsinniger Satz, ist, weil aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, aber ich erwische mich dann so, oder man guckt mal hier, was habe ich, habe ich noch so einen Umzugskarton mit CDs, die habe ich digitalisiert aus nostalgischen Gründen, nicht, weil man kann es ja überall runterladen, aber das sind halt die ich gekauft habe.
Nee, ich habe so zum Beispiel, ich bin froh, dass ich im Auto noch einen CD-Player habe, weil ich habe relativ viel CDs im Auto. Allerdings höre ich auch viele CDs so von Freunden, die mir geben, weil im Auto ist ein super Platz, weil du fährst du irgendwie mal eine Stunde, da hörst du echt eine ganze CD. Das geht ja normalerweise, macht man das ja nicht mehr.
Ja.
Und das, da stehe ich echt drauf. Ich bin froh, dass das Auto das noch hat und ich hoffe, wer weiß, ob mein nächstes Auto noch einen CD-Player hat. Also wahrscheinlich nicht.
Schwierig.
Ja. Das ist so.
Ja.
Und beim Digitalisieren ist mir dann halt aufgefallen, als ich dann mal auf die Cover geguckt habe, wann die halt rausgekommen sind, ne, als man die gekauft hat. Oder da steht dann drauf, WOM 12,99 Mark und so.
Ja.
Das sind so die Dinge, aber das ist wirklich dieses, ich weiß nur, mein erstes Auto, da habe ich hier Subwoofer und alles drin gehabt, aber ein Kassettendeck. Was ja. das den Sound ja, natürlich ja, auch wieder gekillt hat, aber.
Und CD-Wechsler.
Nee, nee, der kam ja danach. Wie gesagt, ich hatte einen Verstärker und eine Bassrolle hinten drinne, aber hab dann die schlechten, überspielten Tapes darauf gehört. So, das war so,
ja,
so
nee, ging's los. Stimmt, also ein Auto mit Kassetten habe ich nicht mehr. Das wäre
ja, ja gut, okay.
Du, ich meine, es gibt so Retro, es gibt so Retro-Dudes, kaufst du so einen alten 190er, die halten ja ewig teilweise. Und dann, wenn die dann wieder so ein bisschen aufgemotzt sind, ich meine, wenn es jetzt halt benzinmäßig vorkommt, selbstmörderisch.
Ja.
Aber da sind dann oft noch so alte Kassetten-Dinger drin. Also ich meine, das heißt ja nicht umsonst Nostalgie-Tape. Ja. Also
ich habe noch zwei Schuhkartons Tapes. Also Kassetten.
Ich hab relativ viel. Ich habe so, also was heißt Schuhkartons? Umzugkartons. Kassette mich weggeschmissen irgendwann. Das ist wahrscheinlich ein totaler Fehler.
Ja.
Aber ich hatte einfach keinen Bock mehr, das alles durchzuhören. Ich habe gedacht, das hat einfach keinen. Das sind wahrscheinlich ziemliche Juwelen irgendwie mit verschwunden, aber ich habe gesagt, so, ich habe nur ein Leben.
Ja, aber es ist tatsächlich so, man muss sich dazu zwingen. Also, mein Umzugskarton mit Kassetten ist irgendwann beim Umzug verschwunden. Das ist aber jetzt auch nicht schlimm. Aber das sind die ganzen Mixtapes. Aber das Ding ist halt, dass diese Qualität so anstrengend ist, tatsächlich zu hören. Weil ich habe, ich habe Benjamin Blümchen-Kassetten. Weil ich ja nur so einen Koffer aus meiner Kindheit und so. Oh, ne? Ja, dann habe ich tatsächlich noch einen, so einen mit CD-Player. Ja, klar.
Okay.
So, ja, gut, und dann mal auf dem Flohmarkt gekauft. Aber so, und dann hat man sich mit den Kids das angehört.
Ja.
Und der Sound ist halt echt. Ja, das, aber auch so dieses, als wird jemand so Gläser vor die Kopfhörer, vor die Boxen halten, ist halt schon echt was anderes, als wenn du dann hier übers Internet halt irgendwo dann das Ding anmachst.
Obwohl, ich sag mal was dazu. Also ich meine, das ist gut für so Hörspiele hören, wenn du es nicht verstehst, natürlich auch idiotisch. Aber ich kann mich noch erinnern, als diese Live-Übertragung von Fußballspielen teilweise so analog waren und hast du so aus Mexiko oder so, das war immer so grisselig.
Ja.
Und das, aus heutiger Sicht muss ich total drüber lachen. Also weltweit ist alles super HD, ne? Aber das hat so ein bisschen die Dramatik erhöht. Da hast du so ein leicht grisseliges Bild und das war irgendwie so was Exotisches, weißt du? Und dann kam so ein exotisches Fußballspiel und das war so irgendeine komische Dramatik hat das reingebracht. Ja. Und das, jetzt ist es halt überall gleich, also direkt übertragen aus der Antarktis, weißt du so.
Aber ich finde, man ist auch ein bisschen verwöhnt. Weil zum Beispiel, ich habe gefühlt, mein Sohn hat schon alles, was mit Fußball zu tun hat und Eintracht zu tun hat, alles schon durchgespielt auf YouTube. So, und dann sind wir irgendwann mal hängen geblieben, so hier die 5 besten Tore von Yeboah.
Mhm.
So, und wenn du die dann, und das ist ja, ich muss sagen, im Fußball 2000, na gut, ist so, aber wenn man sich diese Qualität schon anguckt oder selbst was, keine Ahnung, was irgendwelche WMs oder EMs.
Ja, klar.
Das ist dann guckt man sich das an und sagt so, boah, die sind ja voll unscharf und
verblasst das Material so ein bisschen. Weißt du, es ist dann irgendwie aus irgendwelchem analogen Zeug überspielt.
Genau.
Und dann merkst du irgendwelche VHS-Kassetten und dann merkst du halt auch schon so, wie grisselig das alles ist. Ja. Aber wie gesagt, das bringt auch manchmal, also ich meine, ich bin jetzt irgendwie so einen komischen Retro-Kult da, 8-Bit-Retro-Kult irgendwie. Aber das manchmal hat das so ein Mojo, hat das so eine Atmosphäre, das ist wie gedacht, das ist wie mit alten Drum-Samples oder so. Also wenn du manchmal sagst, so, das ist was anderes, jetzt wenn du es einfach jetzt in so einer Sample-Library hast oder wenn so eine Maschine dann so ein komisches Krrr irgendwie, das hat schon auch so eine Ausstrahlung. Ja, gerade wenn so Technologien neu sind, dann haben die so eine Ausstrahlung. Und das finde ich schon ganz gut, aber ich meine, klar, irgendwann findest du dann das Okocha-Tor, findest du halt in 80-facher Ausführung.
Ja, und das ist halt für mich die Frage, so wie sehen das die Jüngeren, ne? Weil dieses Mojo, wie du sagst, ist ja irgendwie da, weil man das vielleicht damals sogar so gesehen hat. Aber
zum Beispiel, also was ein Beispiel wäre, ich hab jahrelang in Offenbach-Bieber gewohnt. Ich meine, ich bin ein alter Eintracht-Fan, aber ich habe in Offenbach-Bieber gewohnt. Und da habe ich so Jungs in der Kneipe kennengelernt, die haben das Fanzine vom OFC gemacht. Das heißt Erwin, oder hieß Erwin. Das war ein super Fanzine. Also ich meine, man kann jetzt über der OFC sagen, was man will, aber dieses Fanzine war super. Es war so total selbstironisch und leidenschaftlich und verrückt so. Es war, die waren klasse, die Typen. Die waren so 10 Jahre jünger als ich. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich bei dem berühmten Spiel, wo der OFC gegen Eintracht 5-2 auf dem Wipperberg gewonnen hat, wo Kostete 3 Tore geschossen hat. Erwin Kostete, ehemaliger Kickers-Starter, ne? Und ich habe gesagt, da war ich. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich auf der Gegentribüne stand. Und die haben, da warst du. Also ungefähr, ich war in Woodstock. Weil da gibt's auch nicht so richtig, da gibt's wohl irgendeine Sportschau oder so, wo das noch so drin ist, aber das findest du nicht ohne weiteres im Netz. Das ist so richtig mythisch. Ja. Und ich habe natürlich nicht verrast. Ich habe gesagt, ja, da war ich. Und so. Und die waren so Tränen in den Augen und so, erzähl uns mehr. Und die waren ein super Typ und so. Und das ist gut, dass man das nicht, das gibt's wahrscheinlich irgendwo, ist sehr klar. Aber es ist gut, dass das nicht ohne weiteres gibt, sondern dass man sich was vorstellen kann darunter. Ja. Und das ist meinetwegen so grandios. Weil natürlich ist jetzt klar, das Rebic-Tor und so weiter, das ist auch so inszeniert, das klickt man ja immer wieder an und dann Tränen kommen einem in die Augen und so weiter. Das ist, aber die, eigentlich auch die Idee, dass man sich daran erinnert oder sowas, ja, ne? Und das Gefühl, dass man sich eher an das Gefühl erinnert. Ich finde es auch nicht ganz reizlos. Also ist
klar, das stimmt.
Ja, das hat wirklich, also ich war jetzt da nicht dabei, aber ich war bei diesem 5-1 der Eintracht gegen Kaiserslautern im Stadion. Was ja auch so, ne? Und da findet man
Fjotow, ja.
Genau, aber da gibt's auch keine wirklich richtig gute Zusammenfassung, sondern
nein, es gibt die Konferenz.
Ja, es gibt die Konferenz.
Also das ist nicht Film, aber das ist die diese Konferenz, die kann man beim HR kaufen, ne? Die Konferenz, das ist eine absolute Sternstunde. Ja. Das ist viel besser als auf Bild. Das ist, weil die so total steil gehen, alle. Ja. Auch der Günther Koch, weißt du, der irgendwie wegen Nürnberg und so, ne?
Ja, genau.
Das ist eine absolute, das ist besser als auf Bild.
Ja. Genau, und das ist halt so ein Ding, aber was du sagst, man kann das sich angucken.
Ja.
Aber das löst halt nicht das aus, wenn du so dabei warst, weil so, ne.
Das also, sowieso nicht, aber es löst tatsächlich auch so, ich war nicht bei dem Spiel, aber ich habe das natürlich gesehen in die Aufzeichnung. Aber diese Konferenz, also diese Radiokonferenz, ist emotional viel, das ist viel geiler. Also es ist richtig so, wow.
Ja, das hat so viel Emotionen. Ja. Und das gibt's heute auch noch. Aber ich finde, das ist so ein bisschen, leider ein bisschen, naja, ist anders.
Meistens, naja, gut, das sagen, ist jetzt, weniger, aber ich meine, gut, also jetzt bei der Eintracht können wir uns jetzt echt nicht beschweren. Also nee. Es gibt natürlich auch ständig Handy-Videos dann so von dem.
Ja, man hat viel mehr Einblicke überall.
Was auch irre ist. Also das muss ich auch sagen, Sevilla ist noch was anderes, aber so das West Ham-Rückspiel aus dem Stadion oder dieses Public Viewing von Sevilla im Stadion, wo einfach 60.000 oder wie viele Leute beim Public Viewing waren und dann, wo sie dann so steil gegangen sind, so, das ist schon irre. Also das ist schon toll, dass man das sehen kann. Und zwar eigentlich gleich danach stellt irgendeiner sofort das Netz.
Ja, das ist diese Geschwindigkeit und dieses.
Ja.
Da schließt sich hier fast auch wieder der Kreis mit dem, was wir mit dem analogen Fernsehen am Anfang hatten, mit dem Fernsehgarten, aber das ist so alles so schnell, alles verfügbar.
Ich meine, was ein bisschen das Problem ist, das sieht man jetzt auch, das wird man mal sehen jetzt mit der Eintracht. Weil es jetzt ist natürlich so ein gewisser Euphoriehöhepunkt gewesen, auch so mit den Choreos, das finden alle toll. Das erwarten jetzt alle. Und jetzt kommt halt wieder so eine normale Saison, ne? Wo es halt wieder losgeht und gut, dann ein bisschen Mario Götze, mal gucken, aber vielleicht wird es auch wieder ein Gewürge, ja. Und dann ist schnell so, die Attention Span ist dann schnell schon wieder
sozusagen.
Ja, ich habe das auch, ich habe mich auch öfter erwischt, weil ich zu meinen Kindern gesagt habe, Leute, das läuft nicht immer so. Ja, ja, ja. So, ne? Ich kenne diese Wochenenden, die gelaufen sind, ja, wenn man sich die Tabelle angeguckt hat. Aber.
Du, die Wahrheit ist, die Bundesliga-Saison von der Eintracht, die letzte, das war eine Katastrophe.
Ja. Ja,
das war ja nur die Euroleague. Die war halt, das war halt mega. Ja. Aber die Saison war ja schrecklich. Also ja. Furchtbar, also ziemliches Gekämpfe da irgendwie.
Ja, und jetzt muss man gucken, und das ist vielleicht so auch beispielhaft für alles andere, wie lange das bleibt, wie du schon sagst. Wie lange bleibt jetzt die Aufmerksamkeit bei sowas? Wie lange bleibt die bei gewisser Musik? Wie lange bleibt die bei einem gewissen YouTuber oder sowas? Und das ist halt so dieses ganze schnelllebige heutzutage. Es hat alles wahrscheinlich Vor- und Nachteile.
Ich finde das mit der Eintracht, auch gerade weil es jetzt so bei den Kiddies, also man hat, das ist ja nicht selbstverständlich, dass so junge Leute so auf Fußball stehen. Hm. Aber das ist ein irres Phänomen. Also wie diese ganzen Kiddies auf einmal so steil gegangen sind auf den Fußball wieder. Ne? Hm. Das ist, und weil das einfach so, klar, weil noch ist der Fußball so richtig eine Realität. Wenn die dann anfangen mit Auszeiten und irgendwie dieses Zerschnipseln, was sie jetzt alles wollen, und wenn diese Non-Linearität da eingeführt wird, dann ist der auch tot. Aber im Moment kannst du noch eine 25-minütige Entwicklung von irgendwie so einem, wo auf einmal irgendeine Mannschaft dann so die Oberhand gewinnt und dann irgendwelche Tore schießt innerhalb kürzester Zeit und nicht unterbrochen, das wird nicht unterbrochen und so. Das, noch geht das. Aber so wie, man sieht ja, was die FIFA da jetzt gerade macht und diese ganzen Geschichten. Es kann alles passieren, dass das demnächst, da gibt's diese ganzen Werbeunterbrechungen und Auszeit und all dieses Zeug, wie bei American Football oder so, und dann.
Ja, wenn ein Spiel eine Stunde dauert und du guckst 4 Stunden.
Ja, ja, und dann, dann ist das alles, dann gewinnen keine Außenseiter mehr. Weil dann macht der, kommt dann, Spitzentrainer und sagt hier, Auszeit.
Genau.
Geh mal zu dem Typ da und tritt dem mal in die Haxen.
Wir haben eine kleine Mini-Rubrik.
Okay.
Ja. Und zwar haben wir in Sigis Bar eine Jukebox, die gefüttert werden will von unseren Gästinnen und Gästen in Form von Songs, die man natürlich in Form einer Spotify-Playlist auch hören kann. Und da setzen wir Songs drauf, manchmal weniger, aber auch unsere Gäste.
Okay.
Also ich würde anfangen. Mhm. Und zwar würde ich von Kate Bush Running Up That Hill machen. Nein, das ist einfach ein super Song. Aber es ist ein super Song. Und der ist alt. Und das spiegelt uns so ein bisschen wieder, weil wir so Songs mögen. Und der ist ja jetzt wieder hochmodern durch diese wunderbare Serie. Aber es ist ein super Song. Den will ich drauf machen. Und ich hatte vorhin noch einen anderen, aber der Name fällt mir gerade nicht ein. Deswegen will ich noch. Tobi, hast du einen?
Ja, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir müssen schon die Monotones mit
Spiel
die Herzen kommen. Das ist halt noch nicht drauf.
Der ist nicht drauf, stimmt.
Muss einfach heute sein.
Der muss drauf, ja.
Dementsprechend haken wir das ab. Wobei ich ganz ehrlich, und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, weil das gibt's ja auch alles auf Spotify. Und erstens, wenn es Jüngere gibt, die das interessiert, sich gerne mal da reinhören.
Ja.
Und für andere vielleicht nochmal, wie mich zum Beispiel, der heute nochmal wieder so Kindheitserinnerung, in meinem Fall. Also ich muss sagen, auch die Texte und alles ist ganz weit vorne.
Ja.
Also dementsprechend lohnt sich das allgemein da mal nochmal reinzuhören bei Spotify.
Auf jeden Fall.
Sind echt ein paar Perlen dabei.
Ja.
Ja, danke. er hat sich eifrig bemüht.
Ja.
Nein.
Er war stets bemüht.
Das ist schon Musikgeschichte, ganz ehrlich.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber so, jetzt muss ich jetzt irgendwas. Warte mal, jetzt haben wir Running Up the Hill und Hesse kommen. Jetzt muss ich natürlich mit irgendwas kommen.
Ja, musst du.
Mhm. Chicken Grease von D'Angelo.
Okay. D'Angelo ist so ein R&B.
Ja.
Künstler, ne?
Chicken ja. Grease ist, es gibt so ein, also es gibt so von D'Angelo dieses Album Voodoo.
Ja.
Weil wir vorhin auch so ein bisschen von früh 2000ern und so geredet
ja,
haben.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, von wann das jetzt genau ist. Irgendwie, aber so aus der Zeit auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist so, weil das auch so ein bisschen ein Thema ist. Also gerade, ich merke auch mit meiner Tochter, weil die da irgendwie drauf steht.
Ja.
Das ist so, wo diese Questlove, Roots, Bilal, wir waren ja mal mit der Linda Carrier im Vorprogramm von Bilal unterwegs. Mhm. So eine bestimmte Szene, die dieses, auch Erykah Badu, also dieses Neo-Soul, aber so die so Hip-Hop-Einflüsse für R&B
ja.
Verwendet haben.
Ja.
Und ich habe da irgendwie, als ich da jetzt letztens so ein bisschen mich da mit Jay Dilla und diesem Kram da beschäftigt habe, da kam natürlich, weil das ist extrem davon, also D'Angelo selber wahrscheinlich auch so, es ist von dieser Ästhetik beeinflusst.
Ja.
Und ja, da kam, deswegen fällt mir das gerade ein, weil ich das jetzt wieder gehört habe.
Immer geil, so ein bisschen überrascht zu werden von Gästen, die hier sind, was die sich quasi wünschen für ihr Playlist.
Ich kann mir auch was von Meshuggah wünschen.
Du darfst alles wünschen, was du willst. Aber nein, ich find's gut. Also,
nee, ich glaube, das ist okay. Jetzt, das passt jetzt irgendwie so hier.
Voll.
Das hat mit allem was zu tun.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, was machst du denn jetzt aktuell? Also
morgen.
Nein, so allgemein. Ich meine, du morgen hast jetzt Moses auf Tour, das haben wir besprochen.
Nee, das geht nach dieser Wiese. Also übermorgen spiele ich mit den Monotones in Bruchköbel. dann kommt eine CD raus, die ich aufgenommen habe mit einem Kumpel von mir aus New York. Das war so ein Corona-Projekt. Er in New York, ich hier. Der Bassist in San Francisco, Saxophonist in Graz, okay. Schlagzeuger in Frankfurt, so, wo man nur so Files hin und her geschickt hat.
Ja.
Das kommt raus, so eine Jazz-Fusion Doppel-CD. Heißt Digital Shaman. Und das kommt jetzt irgendwann am 15. raus. Das war super interessant, weil das halt so ein klassisches Corona-Ding war. War ja. Halt Zeit. Ja. Konnte halt zu Hause irgendwie rumfichteln.
Ja.
Dann, ja, was ist noch? Dann irgendwann beginnen die Proben für die Tour von diesem Rilke-Projekt, was ich vorhin mal kurz angesprochen habe. Diese ja. Geschichte ist im September, aber das fängt schon im August an. Mit den vielen verschiedenen Gitarren. Ja. Und dann spiele ich dann, ich habe ja so eine, auch so eine Art Jazz-Band, so, da spiele ich jetzt auch mal, dann auch noch ein paar Mal. Und gut, der Moses hat, glaube ich, für dieses Jahr jetzt den Betrieb erstmal eingestellt.
Ja.
Mal schauen. Mit dem Effe.
Stimmt.
Gucken. Ja, klar. Geht immer weiter.
Ja. Magst du, quasi zu deinen Fans abschließen.
Hallo, ihr Fans da draußen.
Sag was, Ali, komm. Du hast jetzt die Chance.
I love you. Nein,
I love you all.
Nee, danke für die Einladung.
Gerne.
Super, hat Spaß gemacht, war interessant.
War uns sehr wichtig.
Und ja, klar, ich glaube, das ist Musik ist, oder so, sowas, was ich mache, ist halt so eine erlaubte Form der Promiskuität. So,
okay.
Kann sich immer sozusagen mit irgendwas anderem verlustieren. und das ist, finde ich geil. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt nicht lange, zum Beispiel jetzt im Fall von Moses, auch schon 25 Jahre miteinander irgendwie da, man muss halt gucken, dass du so ein bisschen frisch bleibst.
Ja.
Klar. Und sich neues Zeug anhört. Es gibt total viel super neue Musik da draußen.
Ja.
Spotify ist leider ein bisschen eine echte Bedrohung, weil es halt sozusagen, die Leute haben sich daran gewöhnt.
Ja.
aber die Musik wird dadurch nicht wirklich finanziert. Es hat nichts mit Reichtum oder sowas zu tun, sondern es ist ein Missverhältnis.
Ja.
Und ich würde mir wünschen, dass es ein Streaming Möglichkeiten gäbe, die ein bisschen mehr fairere Verhältnisse schaffen. Das muss man jetzt für kämpfen. Aber es gibt so viel geile neue Musik da draußen. Also ich sitze immer vorm Computer und denke, wow, also das geht immer so weiter.
Geil. Tobi, dann kommen wir zu deinen berühmten letzten Worten.
Ja, erstmal danke, dass du da warst. Es war ein sehr cooles Gespräch, sehr kurzweilig. Es ging für mich jetzt sehr schnell rum.
Geht eigentlich.
Ja, aber was für mich so komplett hängen geblieben ist, egal in welchen Themen wir uns gerade unterhalten haben, ist einfach eine gewisse Lockerheit deinerseits, was die Themen angeht. Also das heißt jetzt nicht, dass du Dinge nicht ernst nimmst oder so, sondern dass man von sich aus einen gewissen Blick auf die Dinge haben muss, das auch hinterfragt und alles, aber dass man auch manche Dinge einfach nicht zu ernst nehmen muss, sollte, damit man sich selber auch nicht schädigt damit. Also was du auch vorhin gesagt hast, dass manche Dinge auch einfach zu ernst nimmt und dass man, und auch du das gelernt hast, und ich finde das einen sehr coolen Aspekt, selber mal ruhiger zu werden und zu sagen, okay, ich muss nicht alles immer zu ernst nehmen oder zu übertreiben, um dabei was rauszubekommen, sondern dass halt im Mittelpunkt steht, dass man, wie das auch bei dir der Fall war, zu sagen, ey, ich habe das gemacht, was mir Spaß macht, und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja mein Ding und davon kann ich auch leben. Also das habe ich auch schon öfter gesagt, ich weiß, das könnt ihr nicht hören, aber dass es wirklich immer wichtiger ist zu sagen, es ist wichtig, was mir Spaß macht, was mein Leben bereichert und das wirklich in den Fokus rückt, dabei manchmal nicht alles zu persönlich zu nehmen, beziehungsweise nicht alles zu ernst zu nehmen oder das zumindest so abzuwägen, zu sagen, ist es mir das jetzt wert, dass ich mir jetzt großen Kopf mache, oder konzentriere ich mich lieber auf die positiven Sachen, um hier für mich weiterzumachen. Dementsprechend ist für mich heute das, was ich hier rausnehme, diese gewisse Lockerheit, beziehungsweise die gesunde Sicht auf die Dinge, und es weder in die eine noch in die andere Richtung zu übertreiben.
Das hast du schön gesagt. Oder, Ali?
Ja. Famous last words.
Gutes Divi, der Siggi nochmal, gell? Hier, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend da mit dem Ali. Ihr habt ja da auch gut getrunken hier, finde ich mir super. Wir müssen nochmal über den Deckel sprechen, gell? Das machen wir aber das nächste Mal. Ich habe da auch nochmal mit dem Ali kurz gequatscht, so, weil ich finde ja, was er so spielt und so, das finde ich ja super. Und da habe ich ihn gefragt, ob er mir mal so ein paar Gitarre-Riffe zeigen kann, weißt du, weil so die Lieder wie, weiß nicht, Highway to Hell oder Stairway to Heaven oder so, würde ich hier mal spielen wollen, weißt du, vielleicht bringt das ja ein bisschen Umsatz, ich weiß auch nicht. Da hat er gesagt, er meldet sich mal bei mir, gell. Also mal gucken. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal. Der Siggi.